Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Ich bin wieder der Stefan und heute geht es weiter mit dem Battlestar Rewatch Project. Das heißt, ich bin nicht alleine, sondern ich bin mal wieder hier mit dem fantastischen Thilo. Hi Thilo.
Hallo. If we don't lose anyone, that's a good day.
Ja, Thilo, ich habe dir ja schon bei Twitter angedroht. Ich habe ordentlich Gesprächsbedarf, weil ich habe festgestellt, 20 Folgen sind schon nochmal deutlich mehr, als was wir in Staffel 1 gesehen haben. Und ich habe ja diesmal auch angekündigt gehabt, dass ich es nicht so total Binge-Watch-mäßig durchziehen will, sondern vielleicht eher ein bisschen verteilt. Dadurch hat sich aber bei mir jetzt noch viel mehr aufgestaut. Vielleicht erstmal zum Einstieg die Frage, wie hast du denn jetzt Staffel 2 dir zu Gemüte geführt? Hast du wieder alles auf einmal reingehauen oder hast du dir auch Zeit gelassen?
Naja, bei 20 Folgen ist das so ein bisschen das Problem. Das kann man gar nicht alles auf einmal reinhauen. Stundenmäßig würde man dann, glaube ich, dann am Ende wie ein Zombie durch die Gegend eiern. Nee, das habe ich natürlich nicht. Aber ich habe es versucht, relativ engmaschig zu tun. Also ich habe wirklich die Staffel an 3 Tagen mehr oder weniger gebinged. Und dieses Mal haben wir ja auch eine Besonderheit, weil wir haben ja nicht nur die einzelnen Folgen, sondern wir haben ja auch noch die sogenannten Webisodes und wir haben auch noch 2 Standalone-Filme, die die Staffel in irgendeiner Form auch begleitet haben, nämlich The Plan und Razor, über die wir dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen sprechen werden. Aber wie gesagt, ich bin weiterhin extrem begeistert von der Serie und ich glaube sogar, das ist für mich die beste von allen 4 Staffeln, über die wir heute reden werden, weil da einfach so wahnsinnig viel drin ist, also an den unterschiedlichsten relevanten Themen, die sowohl mit Kriegszeiten als auch mit Friedenszeiten zu tun haben. Und ich finde halt einfach, die Show zeigt, wie sie hier in allen möglichen Elementen, sowohl storytechnisch als auch, wie ich finde, immer noch gestalterisch auf allen Zylindern feuert. Und das macht wirklich große, große Freude, diese Cast auch dabei zu beobachten, wie sie ihre Rollen jetzt ausfüllen und wie sie nach und nach eine großartige Qualität auch im Zusammenspiel miteinander herauskitzeln, aber auch Rollen, die nur teilweise 1 oder 2 Episoden dabei sind, auch die sind ja hervorragend besetzt. Also es ist wirklich, ja, die Creme de la Creme, sozusagen ein Sahnestückchen, was wir uns hier ausgesucht haben, über das wir heute reden werden.
Zum einen, ich habe auch ein paar kleine Kritikpunkte diesmal, weil ich glaube, nicht alles hält das Niveau in der Staffel. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall nochmal eine deutliche Steigerung zu 1. Das war mir, ich habe das ja damals groß angekündigt, wie geil Staffel 2 wird, aber ehrlich gesagt wusste ich gar nicht mehr, wie gut sie tatsächlich ist. Aber es war bei mir doch auch so, dass es nichts war, was ich so am Stück weggucken konnte, weil zum Teil halt doch von den Themen und von der Handlung gerade auch wieder durch die Aktualität. Aber manchmal war es schon so, dass ich wirklich nach einer Folge sagen musste, okay, ich brauche jetzt auch einfach was anderes. Ich glaube, da kommen wir bestimmt auch nochmal auf ein paar Themen zu sprechen später, im Verlauf der Staffel, denke ich mal. Aber das war bei mir tatsächlich so, dass so gern ich es geschaut habe, ich bin nicht über die 2 Folgen am Abend rausgekommen, glaube ich, in der Regel. Mhm. Einfach, weil dann war es genug für mich. Ja.
Also insbesondere in der Mitte der Staffel, wenn wir zur Pegasus kommen und all den Dingen, die dann in den 2 darauffolgenden Episoden stattfinden, das ist so großartig geschrieben, aber halt eben auch mit einer Vehemenz und mit einer Brutalität inszeniert, dass man da nur schwer unbeschadet durchkommt. Deswegen hier nochmal die Warnung, ne? Wir spoilern wahrscheinlich relativ bald Inhalte von dieser Staffel. Wenn ihr also da noch nichts von gesehen habt, dann tanzen wir nicht mehr lange um den heißen Brei herum, sondern stürzen uns dann irgendwann in das Porridge. In diesem Sinne, mögen die Spiele beginnen.
Guter Hinweis, da merkt man wieder den Profi. Wir werden auf jeden Fall wieder alles einfach spoilern. Und wir werden, glaube ich, auch wieder nicht wirklich chronologisch durchgehen, sondern eher so anhand von Handlungen und Personen. Und da würde ich auch nochmal den Warnhinweis aussprechen. Ich bin so überfordert mit dem, was alles in der Staffel passiert ist. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber kleines Werkstattgespräch. Ich mache immer, während ich gucke, schreibe ich halt Notizen, ja, mal auf dem Handy, mal auf dem Laptop. Und mein Google-Dokument hatte diesmal 14 Seiten am Schluss. Die habe ich dann quasi eingedampft und mir das Wichtigste rausgesucht. Aber da musste ich schon so viele Sachen rausnehmen, wo ich denke, eigentlich wäre es cool, aber andererseits wollen wir jetzt auch nicht einfach alles nacherzählen. Und ich bin mir sicher, wir vergessen irgendwas, was anderen total am Herzen liegt.
Genau. Das steht bei mir auch ganz oben auf meinem Pages-Doc, wo ich halt reingeschrieben habe, unbedingt sagen, wenn wir irgendwas Geiles verpassen, zu erwähnen, nehmt es uns nicht übel, lasst uns einfach einen Kommentar da und wir sprechen das in der nächsten Folge dann nochmal an. Aber ja, es gibt so viele tolle Handlungsfäden, so viele tolle Charaktermomente in dieser Staffel, die eine tolle Balance bieten, ne, zu den Action-Elementen. Aber man merkt dieser Staffel sehr deutlich an, dass der große Unterschied zu vielen Sci-Fi-Serien bei Galactica ist halt immer die Charakterentwicklung und all das, was die Charaktere so menschlich in positiven wie im negativen Sinne macht, all das ist hier wirklich auf die 10 in der Qualität hochgefahren. Und wie gesagt, auch ist es immer noch nach 17 Jahren absolut relevant und absolut hervorragend inszeniert. Es gibt, wie du schon sagst, so ein paar Folgen, die dieses Niveau, dieses exzellente Niveau teilweise nicht halten können. Da muss man aber auch wiederum sagen, die haben ja auch einen Produktionsmarathon hingelegt, der zur damaligen Zeit quasi schon dem entsprach, was Disney Plus heute macht. Also, dass man wirklich innerhalb von einem Jahr eine ganze Staffel produziert, von vorne bis hinten. Und da sei, wie gesagt, auch nochmal die Bildgestaltung erwähnt von Steve McNutt, also dem Kameramann, der die Farbkorrektur dieser Serie beispielsweise schon während des Drehs in der Kamera gemacht hat, damit man im Nachhinein sehr viel Zeit spart in der Nachbearbeitung und sozusagen diese Elemente schon während des Drehs festgestellt wurden. Aber trotzdem ist das natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung für die Drehbuchautoren, ne? Also die Produzenten, die, wie man, wenn man sich einen Audiokommentar beispielsweise anhört auf einer Blu-ray oder der DVD, mitbekommt, dass die immer den Final Cut sozusagen auch hergestellt haben. Also die Regisseure waren viel mehr Ausführende, mit einer Ausnahme, dem schon hochgelobten Michael Reimer. Aber ansonsten haben eigentlich immer die beiden Produzenten am Ende den Final Cut der jeweiligen Folge hergestellt.
Ja, okay, das war natürlich dann einiges zu tun, aber ich finde, man merkt halt auch dem ganzen Produkt, im weitesten Sinne ist es ja ein Produkt, ja, merkt man wirklich an, wie viel Herzblut da reingeflossen ist. Wir hatten es ja ganz am Anfang schon mal beim Piloten gesagt, ne, was da der Hintergrund ist. Und ich habe jetzt, wie ich dann wieder ein bisschen geschaut habe, okay, was gibt's zu Staffel 2 noch an wissenswerten Sachen, habe ich dann auch noch entdeckt, dass ja der Ronald D. Moore, der hat ja damals sogar noch einen Blog gemacht und einen Podcast. Ich habe mir das jetzt ehrlicherweise nicht alles reingezogen, weil dann müssten wir die Folge nochmal einen Monat verschieben. Aber er hat ja wirklich auch mehr oder weniger in ja relativ zeitnah schon direkt irgendwie wieder Zuschauer in Feedback genommen und hat dann nochmal Sachen erklärt, wie es gedacht ist und so weiter. Also ich finde, das merkt man halt am Drumherum, aber dann auch eigentlich in dem, wie es auserzählt wird in der Geschichte, dass es eben, ja, dass die wirklich eine Mission hatten mit dieser Serie.
So genau, also Ronald D. Moore und David Icke, die beiden Jungs, die haben halt wirklich also eine herkulinische Kraft aufgewandt in der Produktion von dieser Serie. Und die Audiokommentare, die auf der Blu-ray-Box und DVD-Boxen drauf sind, die stammen quasi alle aus diesen Podcast-Aufnahmen, die er da gemacht hat. Und es ist immer lustig, sich das anzuhören, weil dann streckenweise auch mal, weil er in L.A. lebt, ne, hört man dann im Hintergrund irgendwie so die Sirenen und ein Feuerwehrlastzug fährt vorbei. Und er sitzt eigentlich immer da mit einem Glas Whisky in der Hand und raucht sich eine. sehr zum Unbill seiner Frau, die ab und zu im Hintergrund mosert. Aber ja, das macht schon Laune und ist immer eine sehr, sehr schöne Einstimmung. Und wie du schon sagst, früher hat man ja normalerweise viel, viel länger auf solche Auswertungen gewartet, aber das war gerade so der Moment, wo das Internet beziehungsweise die Interaktionsmöglichkeiten von Hollywood oder von der Fernsehbranche auch erkannt wurde und dann auch ausgenutzt wurde. Und so war es dann tatsächlich so, dass er immer relativ nah, ich glaube sogar ein oder zwei Wochen nach der Ausstrahlung, hat er dann auch tatsächlich immer diesen Podcast dazu veröffentlicht. Und die ganzen Leute, die halt dem damals schon aufmerksam gefolgt waren, die haben dann mit ihm auch eine interaktive Diskussion geführt, auf die er dann eben streckenweise auch in diesem Podcast immer eingegangen ist. Und ja, es ist natürlich schade, dass wir in Deutschland wieder sehr, sehr lange auf diese Serie warten mussten. Und ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Das war also auf RTL 2, ne, im Free TV lief die quasi ab November 2007. In den USA war die Ausstrahlung ab Juli 2005. Hm. Also das war fast 2,5 Jahre nach der US-Ausstrahlung. Deswegen blühte natürlich dann auch der Download die Nummer eins Feind sozusagen von allen Kreativen zu dieser Zeit auf, als man nämlich dann tatsächlich auch über Breitbandverbindungen erstmals in der Lage war, halt hohe Datenraten zu übertragen. Und ja, aber bei solchen Differenzen in den Ausstrahlungsfenstern, die wir uns heute ja im Zeit von in der Zeit von weltweiten Starts auf Netflix oder Prime oder sonst wo gar nicht mehr vorstellen können, das war damals noch ein bisschen eine andere Welt.
Ja, jetzt wo du sagst, erinnere ich mich auch noch an die Zeiten, wo man, ja, am Schluss waren es dann vielleicht manchmal nur ein paar Wochen oder so, aber es war trotzdem immer versetzt. Ja, da haben wir es jetzt schon besser mittlerweile. Mhm. Aber ich würde sagen, Thilo, lass uns mal direkt mitten reinspringen. Du hast ja schon gesagt, interessant sind vor allem halt die Charakterentwicklungen. Mhm. Und ich glaube, ja, lass uns vielleicht gleich mal wieder den für mich größten Brocken rauspicken. Das ist unser Freund Gaius Baltar, weil ich habe ihm ja in der letzten Staffel habe ich immer noch so ein bisschen so Credit gegeben oder was nicht Credit, aber gemeint, naja, er ist ja nicht so der typische Bösewicht, weil er stolpert ja so von einer Situation in die andere und wählt halt einfach für immer für sich die einfachste Entscheidung. Aber ich finde jetzt in Staffel 2, da wandelt er sich doch wirklich dann zu einem tatsächlichen Bösewicht, weil, also ich gebe jetzt mal kurz meinen Abriss der Meinung, ja, er scheint ja am Anfang irgendwie ein bisschen damit zu strugglen, dass er immer diese Vision von Six hat, ne, und denkt, es ist ja immer noch zu dem Zeitpunkt unklar, ist es vielleicht ein Microchip oder ein Implantat oder ist es wirklich einfach eine Halluzination? Und er will sich ja nicht eingestehen, dass er vielleicht einfach einen an der Waffel hat und legt sich ja dann beim Doc irgendwann in den MRT. Wie er im MRT liegt, stellt er fest, eigentlich will ich gar nicht wissen, was Sache ist und sabotiert quasi die Aufnahme, indem er den Kopf die ganze Zeit da an das Gerät haut. Was für mich ja erstmal heißt, er will sich gar nicht eingestehen, dass er so ein bisschen leicht verrückt ist, würde ich mal sagen, ja. Aber dann akzeptiert er das ja irgendwie, ja. Und dann ist für mich eigentlich auch relativ interessant, dass dann eigentlich die Rolle von Six, zumindest für mich, so ein bisschen gewandelt ist von so einem Dialog mit seiner Geliebten, sondern eher so ein innerer Dialog, quasi Gollum-mäßig, sage ich mal, ne, mit seinem Evil Twin oder so. Und von da ab ist er wirklich, merkt er auch, okay, ich will jetzt hier an die Macht, ne, er will irgendwie Roslyn verhindern oder wegputschen ist das falsche Wort, aber quasi die Macht von Roslyn übernehmen und trifft ja eigentlich dann Entscheidungen eben nicht mehr wie am Anfang, einfach so, oh, ich guck mal und das ist der einfache Weg, sondern halt ganz bewusst, wo er weiß, das wird jetzt der Flotte, der Menschheit quasi wehtun, aber für mich ist das jetzt hier vorteilhaft und ich ziehe das durch. Und am Schluss weiß er eigentlich auch, das erkennen wir dann aus seinen Gesprächen mit Six, dass er auch so den Zylon zuarbeitet mittelfristig, ja. Also für mich so die Wandlung vom trotteligen, aus Versehen Bösewicht zum absoluten, ich sage einfach mal Arschloch, hier kann man ja sagen, was man will, ja, der am Schluss auch die Flotte richtig reinreitet dann, ja.
Ja, das stimmt. Also das Interessante ist halt, er ist wirklich jemand, der offensichtlich eben jetzt verrückt ist, ne? Also zumindest hat er irgendwie gespaltene Wahrnehmung der Realität und inszeniert sich aber trotzdem nach außen hin immer noch gerne als der wissenschaftliche Rationalist und verteufelt sozusagen Präsident Roslyn, ne, als religiöse oder was auch immer verbrämte, natürlich todkranke politische Führerin und kann dadurch dann natürlich auch die Präsidentschaftswahl irgendwie für sich entscheiden, weil diese Entscheidung vor seinem inneren Auge ja im selben Moment stattfindet, wo man quasi einen Planeten findet, der ein neues Habitat darstellen könnte. Und sitzt er da mit Tom Zarek zusammen, dem großartigen Richard Hatch, der sich dann als sein Wahlkampfmanager verdient macht. Und dann gelingt es ihnen auch. Und das ist ja eine wahnsinnig tolle Episode, ne, wo es um diese Wahl geht. Wo dann auch der gute Colonel Ty noch versucht, mit Duala zusammen die Wahl so zu manipulieren, ne, dass Roslyn dann eben doch noch gewinnen würde. Und dann fällt es aber eben leider Felix Gator auf. Und er macht dann den Telefonanruf zu Adama und sagt, hey, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ich habe die Vermutung, ne, dass das hier nicht ganz astrein ist, was da gerade passiert. Und dann geht's halt ab, ne? Dann gibt's diese wahnsinnig tolle Szene, wo Adama dann mit Roslyn spricht, ne? Und sie dann sozusagen vor die ethische und moralische Verpflichtung stellt, die Wahl halt dann eben doch nicht so zu akzeptieren, wie sie ausgegangen ist, sondern dass es eben Unregelmäßigkeiten in der Auszählung gab dass dann eben der tatsächliche Gewinner Baltar ist.
Ja, und da hat mich Adama ehrlich gesagt echt nochmal überrascht. Also ich habe ja die Gnade des schlechten Gedächtnisses bei sowas, ja. Und ich gucke ja eine Staffel dann wie neu. Das ist ja quasi jedes Mal Premiere für mich. Und ich meine, okay, ich wusste natürlich, wie es endet, ja, weil wir kennen ja zumindest den Anfang von Staffel 3, aber ich hätte eigentlich ihm gar nicht zugetraut, ja, dass er da, weil er weiß ja eigentlich, dass es die schlechtere Wahl ist, ja. Also, dass es eigentlich sogar fast fatal sein kann, ja. Aber trotzdem steht er dann so hinter diesem demokratischen Konstrukt, dass er sagt, hey, das können wir jetzt nicht bringen, ja. Das ist ja dann die alte Diskussion. Was sagt es über uns, ja, wenn wir das machen würden? Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja das auch in der Staffel gar nicht allzu lange her ist, dass eigentlich Militär und Demokratie nicht so viel miteinander zu tun hatten, fand ich das dann schon eine überraschende Wandlung auch nochmal von ihm.
Ja, ja, absolut. Aber auch wieder mal konsequent, weil wir ja gerade in Pegasus eigentlich eine Admiralin kennengelernt haben, Admiral Kane, die genau das Gegenteil macht, beziehungsweise in Analogie auch zu ihm darstellt, wie er am Anfang der Serie war, nämlich der harte Hund, der sozusagen das Kriegsrecht über das Zivilrecht stellt und das Überleben der Crew und das Kriegführen gegen die Feinde weiterhin propagiert, auch wenn die Chancen relativ ausweglos sind, diesen Krieg dann irgendwie noch gewinnen zu können. Und von daher sieht man halt eben dann auch, wie stark sich Adama in diesen ersten beiden Staffeln schon gewandelt hat im Vergleich zu seiner früheren Figur, nämlich im Dialog mit Kane, als die Pegasus quasi zum ersten Mal auftaucht. Und Kane ziemlich schnell spitz bekommt, dass Adama in seinem Dialog, den er mit Roslyn halt über die vergangenen Wochen hatte und Monate, dass er sich da deutlich auch verändert hat.
Und Kane, gutes Stichwort, ist für mich einer der Lichtblicke der ganzen Staffel. Also charakterlich müssen wir nicht drüber streiten, ist natürlich schwierig. Wobei wir mit Razor, da können wir später nochmal drüber sprechen, auch ein bisschen Hintergründe bekommen, warum sie so tickt, wie sie tickt. Ja. Hm. Aber ich finde, einer der Punkte, der mich jetzt zum Beispiel bei der Staffel so ein bisschen leicht gestört hat, ist, dass ich finde, dass diese Wandlung von Adama innerhalb dieser 20 Folgen hinten raus relativ schnell geht. Weil ich meine, er ist ja am Anfang, ist ja noch im Koma, ne, wacht dann irgendwann auf, übernimmt wieder das Kommando. Und wir sind ja immer noch in der Situation, in der die Flotte sich eigentlich getrennt hat. Also es geht ja los, quasi die Staffel, dass Tai Kriegsrecht verhängt. Roslyn ist in Gefangenschaft, man geht getrennte Wege und dann lässt er sich aber für mich relativ schnell mit so einem kleinen One-One-Gespräch überzeugen, dass das kein guter Weg ist, ne, dass man wieder zusammenfinden muss. Dann trifft er auf Roslyn und dann, für mich finden die ein bisschen zu schnell wieder zusammen. Hm. Und am Schluss gibt es sogar einen Kuss auf den Mund von ihm. Ja. Da hätte ich, weiß nicht, ich meine, man hat nicht ewig Zeit natürlich auch in so einer Staffel, aber das fand ich ein bisschen arg plötzlich.
Ja, wobei, das ist so ein Element, was mir eigentlich gut gefallen hat, weil ich finde, er hat, bevor er diese Erleuchtung hat, ne, das Auseinandertreiben, und ich glaube, es ist, glaube ich, Duala, die im Dialog das, also die Augen öffnet, ne, und darüber spricht, dass halt Familien auseinandergerissen wurden. Das hat auch wieder was mit ihrer emotionalen Bindung zu Lee zu tun und er dann sozusagen halt realisiert, dass er jetzt seinen zweiten Sohn riskiert zu verlieren auf längere Frist und natürlich auch einen Keil in die ganze Flotte treibt, weil Roslyn ja sozusagen dann, oder darum ging es ja auch, dass sie durch die religiöse Bedeutung ihrer Figur da quasi auch halt wollte, dass Carath Race, also Starbuck, irgendwie nach Caprica zurückkehrt, um den Fall des Apollo zu finden und dann halt die Verortung der Erde zu erkennen. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Szene, die wir in dieser Staffel sehen, als es dann eben endlich zu der Rückkehr nach Caprica kommt. Aber du hast natürlich recht, das ist eine Entwicklung, die relativ schnell geht in seinem Kopf, dass er also dann die Flotte wieder zusammenführen will, aber das ist halt einfach mal wieder Plot-Convenience und das, es gibt so ein paar Dinge, die einen da hin und wieder sauer aufstoßen. Ich finde zum Beispiel auch die Ellen Tai, also die Frau von Saul Tai, die wird eigentlich immer nur benutzt, wenn es gerade opportun ist, also ne, wenn man irgendwie so ein kleines Teufelchen auf der Schulter von Tai braucht, damit er wieder irgendeine Entscheidung trifft, die nach hinten losgeht oder so, Und ansonsten verschwindet sie immer für viele, viele Episoden und taucht gar nicht auf. Das ist so eine Sache, da muss man echt sagen, das kann man akzeptieren, wenn man dann weiß, okay, es gibt halt wahnsinnig viele Figuren in dieser Serie. Und manchmal hat man auch tatsächlich eben den Eindruck, die haben nicht immer alle was zu tun. Ne? Und
ja.
Lässt man sie halt so ein bisschen im Hintergrund.
Gut, dass du das auch ansprichst, weil das auch nochmal so einer der Punkte ist. Ich finde es nämlich eigentlich ganz gut, ja, dass es nicht so ein Ensemble aus 4, 5 Charakteren gibt, die wirklich die Handlung immer bestimmen und alle anderen haben so wirklich minimale Statistenrollen drumherum. Aber das kommt natürlich mit dem Preis, dass wir manche Leute ein paar Episoden kaum sehen. Ja, Tom Sarek eigentlich ja auch, der taucht ja auch nicht regelmäßig auf, hat aber eigentlich irgendwie schon eine relativ bedeutende Rolle, ja, weil ich meine, er ist würde ich sagen, Oppositionsführer, bevor Balta das ganze Thema für sich auch entdeckt. Ne? Und trotzdem sehen wir ihn eigentlich immer dann nur zu bestimmten Peaks in der Handlung. Dafür hat man halt den Vorteil, dass wirklich viele, viele Leute beleuchtet werden und wir die Story eigentlich der Flotte aus vielen verschiedenen Blickwinkeln sehen dann, ne? Dafür.
Ja, ich glaube, und es ist eben auch schön, dass wir endlich mal mehr über die Flotte auch erfahren. Mhm. Also wie die Zustände sind, also was eigentlich passiert, wenn so ein Holocaust halt stattgefunden hat und die Überbleibsel einer Zivilisation nicht immer nur entweder beim Militär sind oder auf der Colonial One, also dem Raumschiff von Roslin, sondern dass es halt eben auch sowas wie einen Schwarzmarkt gibt zum Beispiel, mhm, ne, und Bedürfnisse, was Medikamente angeht, was Nahrung angeht, ne, und was auch Hoffnung, also Zukunft betrifft für Familien oder Alleinstehende, Alleinerziehende, ne? Und das ist, das wird in sehr düsteren Farben in dieser Staffel auch gezeichnet. Also manches davon ist nicht hundertprozentig gelungen, aber da muss man halt auch immer sagen, ne, es ist halt ein Unterhaltungsprodukt. Das heißt, es muss auch gewissen Dingen manchmal genügen, aber sie gehen schon sehr weit. Und ich weiß aus den Audiokommentaren, die ich gehört habe, dass manche Dinge zum Beispiel gerade im Pegasus in der Extended Version, die halt nicht gesendet wurde, weil Sci-Fi Channel sich dagegen gewehrt hat, da gibt's halt eine Vergewaltigungsszene, ne, zum Beispiel, die zu den düstersten Momenten gehört, oder die Verhörszenen mit Gina heißt sie, die wurden deutlich gekürzt in der Broadcast-Version. Aber ich kann jedem wirklich nur empfehlen, auch weil es sich teilweise echt um Verlängerungen, um Charaktermomente handelt, die Extended Version anzugucken, wenn man die Chance hat. Also bei den Streamern ist es, glaube ich, nicht möglich, aber wenn man die Blu-ray-Box oder DVD-Box der zweiten Staffel irgendwo organisieren kann, guckt sie euch an, weil das ist wirklich, die ist eine Viertelstunde länger als die Broadcast-Version. Und da gibt's halt wirklich tolle Gespräche zwischen Kane und Adama zum Beispiel, wo immer wieder durchscheint, ne, dass die Pegasus also das weit überlegendere der Kampfstern ist, nicht nur von der Größe, sondern auch von der Bestückung aller möglichen Dinge. Es gibt eben dann auch ein Gespräch zwischen Kane und Balta, bevor er Sharon in ihrer Zelle befragt. Also das sind so Dinge, die da richtig toll reinspielen. Und ich finde auch gerade in dieser Folgen um die Pegasus herum zeigt sich wieder das tolle Schauspiel von Edward James Olmos. Denn wenn man mal genau darauf achtet, dann sieht man, dass sein Charakter immer den Blickkontakt hält zu Leuten, die er respektiert. Und bei denen, ne, wo das nicht der Fall ist, die guckt er nie direkt an. Mhm. Und da merkt man auch, wie sich dann irgendwann sein Kontakt zu Kane verändert.
Okay, also er guckt sie nicht mehr an irgendwann.
Genau, es ist nur subtil angedeutet. Ja. Ne? Und am Ende sind die ja auch dann auf ihren unterschiedlichen Brücken und telefonieren noch miteinander. Aber ich finde diese, ich wiederhole mich jetzt und ich beiße mich jetzt an diesen Episoden fest, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, die sind so fantastisch geschrieben. Ne? Der Anfang, dieses erlösende Moment, diese Hoffnung, die da aufkeimt, als plötzlich dieser zweite Kampfstern auftaucht und der dann aber relativ schnell zu bröckeln beginnt, Risse bekommt und dann die schlimmsten Gräuel des Krieges sozusagen thematisiert innerhalb von 40 Minuten und dann halt eben in den nachfolgenden Episoden, wo man sich dann nochmal zusammenrauft und sagt, hey, wir wir haben da so ein Lead, also wir haben irgendwie einen Hinweis, wir haben dieses Schiff fotografiert. Starbuck macht einen ganz tollen Einsatz, ne, mit dem Blackbird, so einem Stealth-Schiff, fotografiert den Resurrection Hub, wie es so schön heißt, also das Wiederauferstehungsschiff der Zylonen. Und dann raufen sich Kane und Adama nur noch mal zusammen, um den Angriff auf dieses Schiff zu starten, planen aber im Hintergrund beide parallel, und das ist ja auch für Adama ein ganz krasser Charaktermoment, planen wirklich beide parallel, den jeweiligen anderen Kommandanten des Schiffes umbringen zu lassen. Im Moment des Sieges, also ne, sozusagen kurz nachdem das ganze Ding dann erfolgreich gelandet ist. Und das so als Cliffhanger, ne, zwischen der Folge 2 und 3 von diesem Dreier-Arc zu verwenden, das ist schon wirklich großes Kino. Also Hut ab, das funktioniert immer noch wahnsinnig gut.
Ja, ich habe ungelogen, habe ich hier gerade so ein bisschen Gänsehaut gekriegt, weil ich finde diese Szene, wie das gegeneinander geschneiden, ja, wenn quasi die beiden auf ihren jeweiligen Brücken stehen und Starbuck oder Fisk heißt er, ne, oder Fisk. Fisk quasi bei Adama, Starbuck bei Kane, und sie sprechen halt miteinander, und auch die Anspannung, die du bei beiden siehst, weil, also man sollte vielleicht nochmal kurz dazu sagen, sie kriegen ja beide jeweils den Auftrag, den gegnerischen Admiral umzubringen, sobald der Kampf vorbei ist, und die sich total unwohl fühlen und auch wahrscheinlich mit ein bisschen durchschaut werden. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass Kane ganz genau weiß, warum Starbuck so nervös da rumsteht. Sie gibt ja dann auch nochmal so eine kleine Rede, ne? Wenn du ein Ziel hast irgendwie, dann musst du es durchziehen, und wir sind quasi Werkzeuge, da muss man manchmal Sachen machen. Was für mich so ein bisschen so ein Hint war, so, ich nehme es dir nicht übel, du hast den Befehl, ja. Aber das war für mich, also ich finde die ganze Pegasus-Geschichte von Anfang bis Ende mega, ja, also natürlich sehr harte Kost zum Teil, aber ich finde es einfach mega. Und dieses Finale, sage ich mal, für mich wesentlich besser als das Staffelfinale, wobei das auch schon sehr gut ist, ja.
Ja, ich finde es schade, dass man aus den Figuren, gerade des Fisk, nichts mehr macht. Also man lässt ihn quasi überleben, und dann wird er in Black Market, ne, also in dieser Folge, wo es um den Schwarzmarkt geht, relativ unzeremoniell zu einem eindimensionalen Bösewicht direkt am Anfang abgestempelt, und dann sozusagen innerhalb von 10 Minuten liegt er dann tot auf dem Tisch. Das fand ich sehr schade, weil aus dem Charakter hätte man wirklich noch ein bisschen mehr was machen können. Aber wie gesagt, diese Figuren, das meinte ich auch vorhin schon am Anfang, auch der Lieutenant Thorn, ne, der da die Vergewaltigung an Boomer irgendwie plant, der ist auch, also den will man wirklich hassen, und den findet man schon bei seinem ersten Auftreten unsympathisch. Aber wie gesagt, ich fand es auch schade, dass man so eine Figur, die halt dann doch wirklich sehr viel Potenzial auch bietet, immer so schnell wieder aus dem Rennen nimmt.
Ja, vor allem, ich fand auch, dass er, also ein guter Schauspieler, aber auch einfach, was er für eine Rolle hatte, fand ich super, ja, wie er dann mit dem Exo so ein bisschen bondet und sie sich zusammen den selbstgebrannten Schnaps reinhauen, und
genau.
Und er ja auch, also wir sehen ja dann den Razor auch später noch ein bisschen mehr darüber, aber er ist ja auch gefangen quasi in seiner Rolle, ne? Also ja. Und da nicht so
wirklich happy. Ja, und er macht aber auch immer, ja genau, man merkt dieses gequälte Tier, das er eigentlich darstellt, dieser Fisk. In diesem Saufgelage, was er sich da mit Tai liefert, wo man sehr schnell merkt, dass er zwar diese Geschichten, die er da erzählt, ne, über seine Admiralin, dass die alle wahr sind, weil er ist immer so ein Zögern dabei, und dann liegt immer irgendwie so eine nervöse Atmosphäre in der Luft, und dann will er die immer mit so einem Lachen halt brechen, ne, und aber es geht natürlich nach hinten los, weil der Zuschauer merkt halt, ne, das ist die gute alte Shakespeare-Methode, das Foreshadowing, die Vorahnung, die da ausgelöst wird, da kriegt man dann schon relativ schnell spitz, okay, da ist wahrscheinlich mehr dran an diesen Geschichten, die wir jetzt gerade hören, als uns lieb sein kann. Also ja, genau. Und natürlich auch ganz, ganz toll, Admiral Kane selber, ne, die ist hervorragend besetzt, war sehr, sehr populär, und das hatte dann eben auch zur Folge, dass wir noch einen Spin-off-Film gesehen haben, der nämlich die die Geschichte sozusagen erzählt, die bis zum Treffen mit der Galactica passierte an Bord der Pegasus. Also dass all das, was wir hier nur immer so in Rückblenden oder in Erzählungen mehrheitlich bekommen haben.
Also da bin ich auch nochmal froh, dass du das rausgekramt hast, mich darauf hingewiesen hast. Mhm. Es war leider, es ist wieder so, ne, es war ein ziemlicher Hassle, das ganze Ding zu schauen. Ich habe dann in USA einen Streamingdienst gefunden, von dem ich noch nie vorher gehört habe, Voodoo oder irgendwie sowas.
Ja.
Hab mir dann mit VPN eine Geschenkkarte bei Walmart geholt oder bei irgendeinem Online-Geschenkkarten-Retailer und dann mit der Geschenkkarte quasi ein Monatsabo gemacht, weil es mit der Kreditkarte nicht ging, und dann die Folge geguckt. War es aber wert, oder den Film geschaut, weil ja genau die ganzen Gruselgeschichten, die Fisk erzählt, ja, sehen wir dann auf einmal. Und ich habe auch überlegt, ne, wäre es vielleicht nicht besser gewesen, wenn das quasi so in der Episodenordnung eingeordnet gewesen wäre, weil du hast ja viele Rückschritte auch, klar, in die Zeit, bevor wir die Pegasus sehen, aber dann auch ein bisschen danach wieder. Mhm. Aber ich finde es eigentlich, war es so, wie ich es jetzt geschaut habe, eigentlich fand ich es perfekt, weil ich habe ein bisschen Abstand gehabt, ja. Und dann hast du quasi noch mal so ein bisschen zurückkommen und dann auch diese, die absurd, ne, ist ja nicht absurd, was sie machen, aber brutal zumindest, ja, hat mich dann noch mal irgendwie ganz anders irgendwie getroffen eigentlich, ja. Hm.
Ja, also es ist so ein bisschen, der zeitliche Versatz ist halt extrem, weil die Razor wurde sozusagen erst im November 2007 in den USA ausgestrahlt, also das war schon fast zum Ende der ganzen Serie. Beziehungsweise der dritten Staffel, ne? Und in Deutschland erst im Februar 2010. Also da war die Serie schon längst vorbei. Mhm. Und womit ich das größte Problem hatte bei Razor war die Hauptfigur. Weil sie ein sehr, sehr stoisches Schauspiel bietet. Sie ist wenig ausdrucksstark und man kann selten wirklich hinter die Fassade gucken. Also sie ist mir einfach zu hölzern in ihrem Schauspiel. Und das hat insofern immer noch auch beim zweiten Mal gucken nicht so wirklich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. So schön es auch ist, das ein oder andere zu sehen, also ne, die Brutalität, mit der Kane vorgeht, indem sie Leute rekrutiert und die Familien droht zu erschießen, wenn sie nicht Folge leisten ihren Befehlen. Das ist richtig krass, was da so zu sehen ist. Aber das sind halt Dinge, die in der Pegasus-Folge nur so angedeutet wurden, als dieser neue Deck-Officer an Bord der Galactica erscheint und halt so ein bisschen erzählt, ja, da passieren halt manchmal Dinge im Krieg, ne, und so. Mhm. Aber ja, das ist schon ziemlich bitter.
Das ist mir jetzt gar nicht so negativ aufgefallen, das Schauspiel. Was anderes, was mich irgendwie dann zwischendurch ein bisschen mehr gestört hatte, aber gestört ist auch schon wieder zu viel gesagt, mir hat diese ganze Optik mit dem Hybriden und so weiter, das hat mir nicht so zugesagt irgendwie. Mhm. Kann ich dir gar nicht genau sagen, warum. Ansonsten, ich habe zwischendurch ehrlich gesagt beim Schauen kurz überlegt, ich beschwere mich ja gern mal, wenn alles auserzählt wird, ja, ob es nicht vielleicht auch cool gewesen wäre, wenn man das nie gesehen hätte, sondern einfach die Erzählungen aus den Pegasus-Folgen gereicht hätten, aber irgendwie, es klingt natürlich blöd bei so einem Charakter, aber ich bin halt ein riesen Kane-Fan, von daher war ich froh, dass sie nochmal ausgegraben wurde, weil ich finde es eine tolle Schauspielerin und hat der Staffel auf jeden Fall dann nochmal was gegeben irgendwie.
Natürlich, also ganz klar, also das gerade auch ihre Interaktion mit Adama, das ist Kräftemessen und dann gerade in Razor wird ja auch Lee ein bisschen wichtiger als XO auf der Pegasus. Das ist natürlich auch für die Charakterentwicklung von Adama dann unheimlich wichtig, weil er muss sich ja irgendwann emanzipieren und er muss ja auch irgendwann, wie wir dann sehen, auch ein Kommando übernehmen. Aber das sind alles Dinge, die dann in der dritten Staffel nochmal von größerer Bedeutung sein werden als jetzt. Es ist aber auch eben schön, dass Starbuck irgendwie abkommandiert wird und als CAG, also sozusagen als Ausbildungsoffizier, die ganzen Raptor-Piloten da leiten soll und sie natürlich erstmal mit ihrem Verhalten ordentlich aneckt und eigentlich gar nicht so wirklich dafür geeignet ist für so eine Position. Und dann natürlich immer noch die Abreibung mit Lee dabei zu haben und seine steigende Frustration, ne, das ist ja auch so ein Ding, mit dem er sich über die ganze Staffel trägt und die auch dann irgendwann dazu führt, dass er so ein bisschen auch fast schon den Lebenswillen verliert.
Ja, fand ich auch. Da sehen wir dann eine Szene oder mehrere Szenen, glaube ich sogar. Ne? Also einmal nach dem Kampf gegen das Resurrection Ship, wo er ja quasi getroffen im Weltraum schwebt und auch Sauerstoff verliert. Was ich übrigens eine sehr schöne Einstellung finde, wie wir dieser ganze Kampf, wie das Schiff im Hintergrund brennt und wir sehen die Viper rumfliegen und dann eher so ein bisschen Space 2001-mäßig durch den Weltraum schwebt, wo er ja eigentlich so ein bisschen Flashbacks hat, ne, und ich glaube, am Schluss eigentlich sogar fast ein bisschen enttäuscht ist, dass er gerettet wird.
Ja, ja. Er betont das ja auch. Also er führt ja dann auch irgendwann ein Gespräch mit Duala, glaube ich. Und ne, wo diese Romanze auch zwischen den beiden dann so einen kleinen Höhepunkt auch bekommt. Und dass er halt eigentlich gar nicht mehr leben will. Also, ne, und das ist natürlich eine ziemlich krasse Nummer. Wobei, ich muss auch ganz ehrlich sagen, um nochmal auf die Folge Black Market zurückzukommen, da wird in dieser einen Folge halt versucht, ihm so einen Hintergrund aufzupfropfen. In Form einer früheren Geliebten, die er halt zwanghaft versucht, mit einer, in Anführungszeichen, Prostituierten auf Cloud 9, glaube ich, ne, ist das, auf einem benachbarten Schiff, halt irgendwie aufzufüllen. Und er, ne, er setzt sich sozusagen in diese Rolle des Ersatzpapas, weil sie hat eben eine kranke Tochter. Und er investiert sich sozusagen emotional in etwas, was eigentlich gar nicht da ist. Und das ist so ein bisschen problematisch, weil, wie gesagt, weder vorher noch nachher kommt diese Person irgendwann nochmal ins Spiel. Die Dinge, die aber anhand dessen erzählt werden, nämlich über diesen Schwarzmarkt, und da geht es ja dann auch am Ende tatsächlich um Kinderprostitution und ganz, ganz schlimme Sachen, nicht nur um die mafiösen Verbindungen, in die halt Fisk, wie schon erwähnt, dann verbunden ist, sondern das wird halt richtig düster. Und also diese Elemente sind interessant, muss ich sagen. Aber das an ihm festzumachen, ne, das wirkte mir halt auch ein bisschen zu sehr mit dem Holzhammer in einer Folge.
Ja, also ich fand auch die Schwarzmarkt-Folge eine von denen, die ich eher ein bisschen schwach finde. Ich fand den Schwarzmarkt-Chef, fand ich super. Ich weiß auch nicht, wo man den Schauspieler sonst herkennt.
Bei Predator.
Siehst
du, er ist einer von der Elite-Einheit von Arnie.
Siehst du mal.
Genau, Bill Duke ist das, ja.
Ja, also der fand ich super. Ich fand aber, in die Folge war einfach viel zu viel reingepackt, unter anderem dieser ganze Adama-Hintergrund. Und ich fand auch da wieder, der Schwarzmarkt kommt dann so auf und dann später auch diese ganzen Mafia-Strukturen spielen dann keine Rolle mehr, ja, wo man sich fragt, was ist jetzt mit dem ganzen Zeugs eigentlich wieder passiert? Da ist irgendwie zu viel reingepackt worden, würde ich sagen.
Ja, Lee droht dann irgendwie nur, dass er ein Auge haben wird, weiterhin auf dieses Schiff. Ja. Und wenn nochmal irgendwas passiert, dann würde er hier alles platt machen. So
nach dann dem aber, Motto. Ja. Und ich fand auch die Rede, die der Schwarzmarktchef da gehalten hat, diese, ne, wir sind irgendwie, keine Ahnung, den Abschaum, den ihr braucht, weil wir, also es war so die 0815 Gangsterboss-Rede, die immer gehalten wird, um das eigene Verhalten zu rechtfertigen.
Ja. Naja, und er ist natürlich auch sehr schmierig. Ja. Ne, er versucht dann halt irgendwie, ne, er stellt dir dann so eine Parallele her zwischen ihm und Adama, ne, indem er halt eine Vatergeschichte erzählt, ne, dass es immer um den Respekt geht und ne, dass der Sohn halt dann irgendwie immer versucht, dem Vater gerecht zu werden in seinem weiteren Leben. Und es ist aber trotzdem ein krasser Moment für Adama, dass er halt einfach, für Lee meine ich, dass er die Waffe wirklich zieht und ihn halt erschießt. Weil er das in der Situation halt für die bessere Alternative erachtet. Ist krass, weil, wie gesagt, dieser Schwarzmarkt existiert ja trotzdem weiter. Und wer weiß, wer danach wachsen könnte.
Ja.
Also es muss ja nicht immer gut ausgehen. Das ist halt jetzt so. Und deswegen wirkt es halt auch so ein bisschen halbherzig irgendwie. Und wenn man den Audiokommentar hört, dann hört man auch Ronald D. Moore, wie er sagt, das ist eigentlich seine am wenigsten geliebte Folge in Staffel 2. Also auch er, selbst der Mensch, der das Drehbuch geschrieben hat, selbst er ist so ein bisschen skeptisch gegenüber dem Endprodukt. Von daher, wie gesagt, 20 Folgen innerhalb eines Jahres, da muss auch mal ein bisschen was daneben gehen.
Ja, also, aber ich würde sagen, die Quote stimmt trotzdem, wenn man
sich
anguckt. Klar. Wo wir gerade bei Lee Adama sind, eine andere Folge, die ich gut finde, ich weiß aber nicht, ob sie dir auch so gut gefällt, ist die, in der Adama ihn quasi in Stirb-Langsam-Manier eine Geiselnahme beendet in der Bar. Ich finde, auf der einen Seite ist es auch wieder so ein bisschen cheesy und alles sehr einfach gemacht, aber irgendwie, die Folge gefällt mir total, weil sie auch ein bisschen also für mich hat sie nochmal ein bisschen so dieses Düstere rausgenommen, einfach weil sie stellenweise so absurd ist. Also ich finde, wenn er kommt ja in die Bar rein, ne, und sieht relativ schnell mit geschultem Auge, okay, hier ist irgendwas falsch, ja, da Leute haben irgendwie ganz, ganz, ganz dicke Jacken, da muss irgendwas drunter stecken. Und dann geht er irgendwann zu Ellen an die Bar, ja, und sieht dann, okay, jetzt eskaliert es gleich und will ja quasi mit ihr in die, ich muss schon wieder lachen, will mit ihr ins Bad gehen oder in die Toilette, ja, um sich zu verschanzen und sagt dann so, ey, lass, wir gehen jetzt in die Toilette und sie denkt so, oh, er will sie jetzt auf die Toilette nehmen, um was mit ihr zu starten. Und die Szene finde ich so fantastisch.
Ja, das ist halt so auf Humor gespielt. Genau, das kann sie natürlich auch ganz fantastisch. Ne? Ja. Sie spielt das sehr, sehr gut mit und ist halt schon leicht beschwipst und denkt halt, ja, okay, ne, der will jetzt eine schnelle Nummer, weil sie hat ihn ja auch schon mal angegraben bei diesem Abendessen in der ersten Staffel, wo sie da so aufgetaucht ist. Das ist schon sehr witzig, aber man merkt, also dieser Folge merkt man halt leider an, da mussten sie einsparen, da, ne, hatten sie nicht besonders viel Budget, deswegen gibt's halt diese Folge, die nur in diesem Club stattfindet. Also Action, Hand-to-Hand-Combat, da sind wir heutzutage ein bisschen was anderes gewohnt, weil es ist immer nur ein großes Chaos. Also wenn mal ein Shootout ist, ne, dann fliegen da die Fetzen, da kann man aber nicht irgendwie groß von einer superben Inszenierung sprechen. das sicherlich nicht. Was ich gut finde, ist die Kiste mit Starbuck, dass sie dann halt versuchen, sie als Klimaanlagen Reparateur irgendwie da einzuschleusen und dann aber halt eben doch einen von den Geiselnehmern dann auffällt, Moment, da kann doch jetzt irgendwas nicht ganz koscher sein und dann kommt's halt zur Auseinandersetzung und dass sie dann eben auch Apollo anschießt und dann da komplett austickt, ne, also ob dieser Tatsache, das ist schon wieder toll gespielt von Katie Sackhoff, muss man auch immer wieder zugestehen. Die waren ja alle damals noch am Anfang ihrer Karriere. Und sie hat ja auch genauso wie viele andere in dieser Staffel, also Trisha Helfer zum Beispiel als die vielen Versionen von Six, ne, oder genauso eben auch Grace Park als die Sharon Valerie-Varianten, die wir da alle haben, als Boomer etc., die durchlaufen ja da echt die Hölle teilweise, ne? Und da wird schon von den Schauspielern sehr, sehr viel abverlangt. Und da muss man eben auch sagen, auch Katie Sackhoff hat ja einen Story-Arc hier relativ früh in der Staffel. The Farm und The Resistance, ich glaube, die beiden Folgen sind das, wo sie auf Caprica quasi landet und Sanders trifft, ne? Und sie wird aber halt in einem Shootout verletzt und wird ohnmächtig, kann von ihren Freunden halt nicht in Sicherheit gebracht werden und wird dann sozusagen in dieser Zylonenklinik wieder wach. Und was sie da erlebt, ist natürlich absolutes Grauen. Starke Folge.
Sobald sie in der Zylonenklinik ist, gefällt mir das ganz gut. Ich habe mit den ganzen, mit eigentlich allen Folgen, die so ein bisschen auf Caprica spielen, habe ich immer das Problem, dass ich finde, dass die Production Quality fühlt sich ein bisschen billig an manchmal. Das ist so, keine Ahnung, wenn du in den USA irgendwie 10 Leute mit einem Humvee zu einer Schießübung schickst, sieht es genauso aus, ja.
Ja, das stimmt.
Das hat mich manchmal so ein bisschen rausgebracht.
Ja, okay. Aber ich finde gerade, also es verlangt halt nach einem unheimlich starken Schauspieler, diese Art von Beklemmung, von Misstrauen, von Paranoia auch so überzeugend darzustellen, wie sie das macht. In diesen Szenen, wo sie halt immer wieder sediert wird, ne, dann wacht sie wieder Stunden später wieder am nächsten Morgen auf und dann wird sie wieder begrüßt von diesem, von dem Doktor, der sich dann halt eben auch als Zylone irgendwann herausstellen muss. Und dann hat sie immer diese Narben und, ne, dann irgendwann schafft sie es dann halt eben, indem sie diese Pillen nicht mehr schluckt oder, ne, ich glaube, sie hält den Schlauch zu für das Sedativ um, und dann schleicht sie sich da raus und kriegt dann halt irgendwann mit, was in dieser Klinik eigentlich gemacht wird. Ganz, ganz schlimme Forschungsexperimente, die Zylonen da tun und die natürlich immer beseelt sind von dem Gedanken, sich in irgendeiner Form fortpflanzen zu wollen. Das halt eben unter den Zylonen nicht funktioniert und deswegen versucht man halt sozusagen Körper zu finden, die für diese Experimente dann quasi genutzt werden können, um neues Leben zu erschaffen. Und das ist ja auch so ein Thema, was in dieser Staffel wieder und wieder auch in unterschiedlichen Versionen diskutiert und aufgegriffen wird. Unter anderem auch, wie ich finde, in The Plan, also auch in diesem diesem Film, den ich eigentlich niemandem empfehlen kann, während er die Serie gerade guckt, zu schauen, weil da wird nämlich so gut wie alles gespoilert.
Ja, ich muss sagen, ich habe The Plan nach 10 Minuten wieder abgebrochen.
Ah, okay. Ja. Also großes Warnschild. Und das macht diesen Film auch zu einem absoluten Kuriosum, weil er ist halt eingebettet in die Zeitebene, in der wir uns jetzt gerade befinden, also bis zum Ende der zweiten Staffel, wo nämlich Bruder Cavill auftaucht und dann mit einem anderen Modell 1 im Airlock sozusagen rausgeblasen wird. Und das ist sozusagen die Rahmenhandlung für diesen The Plan. Dummerweise wird aber halt jedes weitere Zylon-Modell direkt in den ersten 3 Minuten gezeigt. Und wenn man halt Staffel 3 und 4 noch nicht gesehen hat, dann ist irgendwie die ganze Serie eigentlich kaputt. Also und die Hälfte von The Plan besteht dann eben auch noch aus recyceltem Material, was wir in Staffel 2 oder 1 gesehen haben. Denn es geht in dem Film eigentlich darum, dass man den Überfall auf die Menschheit bis Ende zweite Staffel eben aus der Sicht der Zylonen oder auch der hauptsächlich der Final Five halt beleuchtet. Das ist, wie ich finde, bisweilen interessant, aber durch diese kuriose Entscheidung halt die Hälfte des Films, insbesondere auch in der zweiten Hälfte, extrem viel Material zu recyceln, was wir einfach schon gesehen haben, ist es dann einfach nur irgendwie langweilig. Also es ist halt nur ein Character Piece und es ist auch schön, dass Edward James Olmos da Regie führen durfte. Also unser Admiral Adama, wie er dann am Ende der Staffel auch ist. Aber so im Großen und Ganzen finde ich das auch nicht wirklich gelungen, was sie da gemacht haben. Denn wie gesagt, es ist eigentlich nur für Die Hard Fans, die sich sozusagen da nochmal zurückerinnern an die Zeit bis zum Ende der zweiten Staffel. So richtig mitgerissen hat mich dieser Film eigentlich auch nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es hat sozusagen genauso wie The Razor, The Plan und dann später auch Blood and Chrome, über das wir dann an einem anderen Tag nochmal sprechen werden, hat es halt einfach versucht, oder auch die Caprica-Serie, die nur eine Staffel bekam, hat es versucht, die Geschichten halt weiterzuführen oder zu erzählen oder ein Prequel zu machen. Und ist halt weniger erfolgreich als die Hauptserie. Und das ist dann immer so ein bisschen schade, weil man freut sich ja dann eigentlich darauf, dass man noch was Neues erfahren könnte. Und wie gesagt, es ist einfach nicht so besonders gelungen. Aber zurück zur Serie.
Ja, aber letzter Exkurs nochmal von mir auch dazu. Ich habe, es war nämlich wieder so, das ist, wenn man nicht aufpasst im Leben, ja. Ich war unterwegs auf dem Handy, habe dann nach The Razor auf Amazon Prime geguckt und dann machen die das ja manchmal ganz geschickt. Die zeigen dir ja verwandte Ergebnisse, wenn sie nichts haben. Und ich gucke so mit halbem Auge, hier The Razor, jetzt kaufen, klickst so drauf, Start und irgendwann. Dann kommt diese erste Szene, wo ich mit, also ich sitze jetzt nur gerade auf dem Handy und ich habe eh immer Probleme, Gesichter richtig zuzuordnen, aber das waren doch gerade jetzt, weiß ich doch gerade schon, wer Zylon ist. Und dann gucke ich nochmal drauf, ich gucke gerade gar nicht The Razor, ich gucke The Plan, aber ich dachte, so, dann gehe ich mal wieder raus. Ja, ja. So passiert es manchmal. Mhm. Also nie unterwegs auf dem Handy irgendwelche Sachen angucken und kaufen. aber ich würde nochmal zurück, kurz zur Pegasus, weil wir haben was übersprungen, was ich, ist nur was Kleines, aber mir gefällt schon der erste Auftritt von der Pegasus so mega gut, weil du hast gesagt, es wird ja wirklich diese Hoffnung aufgebaut und ich weiß nicht, ob das jetzt nur subjektive Wahrnehmung ist, aber die Serie schafft es dann auch relativ schnell, die Sympathien zu verteilen, weil die Pegasus-Crew kommt ja so, also das sind ja quasi die Alphas dann, das siehst du ja direkt, ne? Die kommen alle mit piekfeiner Uniform, stellen sich dahin, kommen aus ihrem Shuttle raus und machen eigentlich gleich mal klar, wer hier der Boss ist, ja. Und in dem Moment habe ich schon gedacht, eigentlich mag ich euch gar nicht, ja. Ich mag viel lieber meine Galactica-Crew. Ja. Und die werden ja dann immer so ein bisschen als hemdsärmelig dargestellt und die anderen sind die Supermilitärs und sagen dann irgendwie, wir sind die Beast, ihr seid das Bucket und was weiß ich was. Also du magst sie irgendwann schon gar nicht mehr, weil sie zu gut sind. Und das finde ich auch wieder so gut gemacht, ja. Hm. Dass man direkt auch die Sympathien wieder verteilt hat irgendwie.
Das stimmt. Besonders putzig ist dieser Moment, wo Kane Baltar erkennt. Ich glaube, das ist nicht in der Ausstrahlungsversion, sondern das ist nur in der Extended Version. Und Baltar freut sich wie so ein kleines Kind, dass er von Admiral Kane erkannt wurde und dann auch mit Handschlag begrüßt wird, direkt am Anfang in dieser ersten Szene. Was ja auch ein kleiner Moment ist, aber das wird dann halt auch wichtig im Laufe der Handlung, weil er ja dann sozusagen der Zylonen Ausfrager ist, Interrogator, den Kane ja dann auch an ihr Schiff holt, um um Gina irgendwie zu verhören, die da auf ganz übelste Art und Weise misshandelt wurde und natürlich in sehr schönem Kontrast steht, wie die Crew von der Galactica mit Boomer umgeht oder einer Version von ihr. Und das ist, wie gesagt, das ist schon sehr, sehr krass, dass man halt hier immer vor Augen geführt bekommt, dass es wesentlich humaner, in Anführungszeichen, auf der Galactica zugeht, auch wenn man sich immer auch dort Sorgen machen muss um die Boomer-Version, weil die ja auch versuchen, ihr ans Leder zu gehen und sie am liebsten tot sehen wollen würden, so wie Kelly das dann irgendwann halt eben auch schafft. Es wird halt überhaupt nicht davon ausgegangen an Bord der Pegasus, dass die Zylonen auch wertvolle Individuen sein könnten, die man eben nicht mit Gewalt, sondern vielleicht auch mit Zuckerbrot, wie Walter das ja dann eben auch machen will, zu irgendwelchen Aussagen halt bringen kann. Und das finde ich schon richtig krass, was Trisha Helfer hier leistet in ihrer Performance. Also diese ersten Momente, wo Balta und sie sich da gegenüberstehen, beziehungsweise sie liegt und er kommt da rein und ist halt irgendwie so vollkommen schockiert, wie dort mit ihr quasi verfahren wurde. Und sie halt am Anfang auch nicht mehr isst. Ne? Also sie haben ihr ja sozusagen auch kein Futter oder kein Essen mehr gegeben. Das sind ja auch so Dinge, die immer wieder eingestreut werden, dass die Zylonen eigentlich weder Sauerstoff noch Nahrung brauchen. Sie aber dann halt eben trotzdem in so einen Dämmerzustand verfallen, ne? Und wie sie dann ja fast schon einfach, ne, wie ein Ding halt nur noch behandelt wird und und er dann ganz langsam versucht halt, weil er natürlich wieder Caprica 6 in ihr sieht, Gina versucht eben aufzupäppeln und dann irgendwann eben auch mit ihr diese emotionale Bindung, die er halt, ne, zu seiner Fantasie dieser Version, die er halt immer sieht, ob er jetzt verrückt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber dass er quasi immer noch diese große Liebe zu ihr verspürt und deswegen sie halt mit aller ihm möglichen Vorsicht gegenüber Admiral Kane halt immer wieder versucht, auch zu verteidigen und am Leben zu halten, bis ihm eine Lösung einfällt.
Du hast ja damals auch gesagt, beim letzten Mal, dass Trisha Helfer, die ist ja ursprünglich, glaube ich, einfach nur in Anführungszeichen Model, ne? Und jetzt spielt sie ja quasi 3 oder 4 verschiedene Rollen in Staffel 2. Ist schon richtig gut. Ja.
Wahnsinn. Absolut. Also klar hat sie wahrscheinlich einfach Schauspielunterricht in der Zwischenzeit genommen und arbeitet ja auch mit tollen Regisseuren zusammen und tollen Kolleginnen und Kollegen. Das ist schon der Wahnsinn. Also was hier geleistet wird an Schauspiel in so einer, in Anführungszeichen, Sci-Fi-Serie, das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Also, ne, man muss sich immer wieder vor Augen führen, es war halt nur 2005 oder 2006. Ne, da war das noch alles ein bisschen anders mit der Tiefe und, ne, der Komplexität von Sci-Fi-Serien im Fernsehen beziehungsweise im Streaming.
Das stimmt wohl. Und nochmal eine Frage auch an den Experten. Ich soll es wahrscheinlich auch wissen, aber wie ist das? Die Zylonen, die haben kein wirklich geteiltes Bewusstsein, ne? Also eine Six, oder wie ist das? Gina weiß, was Six weiß und was sie erlebt, oder ist es quasi immer nur quasi im Moment des Auferstehens?
Genau, das ist so, wenn sie stirbt und in der Nähe eines Wiederauferstehungsschiffs dann in der Nähe davon quasi sterben würde, dann würden ihre Erfahrungen in das Bewusstsein von allen Six-Versionen, die zukünftig mal auf diesem Hub wieder erwacht werden, würden übergehen. Aber wenn sie halt außerhalb der Reichweite ist, ne, oder halt einfach nur ins Weltall gespült wird, dann lebt sie halt weiter in so einem Dämmerzustand, stirbt nicht und kann deswegen eben diese Erinnerungen auch nicht weiter tragen.
Und eine andere Sache, die ich mich immer frage, ich weiß gar nicht, ob das explizit erklärt wird oder nicht, aber haben die Zylonen eigentlich auch so ein bisschen verteilte Persönlichkeiten über diese verschiedenen Modelle? Weil wir sehen ja später auch eine längere Szene mit Sharon, Six und wie heißt sie, Diana oder Dina?
Dana,
genau. Und da kommt es mir so ein bisschen vor, als ob die auch schon quasi über, also Modell, nicht modellübergreifend, sondern je nach Modell, aber quasi personenübergreifend halt schon spezifische Charakterzüge haben, ne? Und so das ein bisschen unter sich aufgeteilt haben irgendwie.
Haben sie, aber sie haben natürlich auch dadurch, dass in ihrer Lebzeit sie dann auch unterschiedliche Erfahrungen machen, verändern sich auch die Charaktere. Und das sieht man ja dann auch, weil sowohl die Boomer-Variante als auch die Caprica Six, die werden ja dann als Helden gefeiert. Die sind ja dann sozusagen singulär und werden von allen bewundert. Und daran merkst du ja schon, dass da plötzlich auch Individuen halt wieder entstehen. Also es ist ein geteilter Geist irgendwo. Aber am Ende des Tages sind eben die Erfahrungen, die sie machen, und das sind ja Kinder, das muss man ja auch mal, deswegen sind manche von diesen Entscheidungen, die sie treffen, dann auch total kurzfristig. Also wir haben das ja auch am Ende der Staffel, als Bruder Cavill auftaucht, da ist es ja dann auch plötzlich so, dass sie zu der Erkenntnis gekommen sind und da auf den Dingen, die halt Six und Boomer mit wieder ins Hive, sozusagen in den Staat zurückgebracht haben, dass sie dann anfangen, ihre Entscheidungen zu hinterfragen und dann sagen, ja Moment, das, was wir gemacht haben mit der Menschheit, das war vielleicht doch nicht so korrekt. Und naja, wir machen jetzt mal Waffenstillstand und wir ziehen jetzt einfach mal wieder in einen anderen Teil der Galaxis. Und die Reaktion von Bill Adama ist ja auch so klasse, wo Dean Stockwell einfach nur so meint, ja, no harm done, also sozusagen, war ja nicht so wild. Und Adama guckt ihn dann nur so an, komplett entgeistert und sagt, ja, nee, genau, ihr habt ja nur unsere gesamte Zivilisation ausgerottet. Ja. Krasse Nummer. Ja. Also krasse Nummer. Und wir merken halt auch im Laufe dieser Staffel, aber auch in The Plan, um das Thema abzuschließen, dass Bruder Cavill eine ganz wichtige Position hat. Nicht umsonst ist er das erste Modell von diesen acht, die es da gibt. Und er betreibt ein Long Game. Also er hat sozusagen auch viele Dinge, die in den späteren Staffeln erst noch aufgedeckt werden. Man merkt aber eben, dass er auch sehr, sehr große manipulative Fähigkeiten besitzt. Und das ist natürlich wieder sehr schön, weil hier wird ja sozusagen der Psychologe und der Religionsvater in den Gesprächen, die er dann mit der Crew führt, auch sehr, sehr schön gezeichnet, weil er immer das Ohr hat von den Menschen, die zu ihm kommen oder in den Situationen, in denen er halt auftaucht. Und das ist, wie gesagt, auch perfekt wieder mal besetzt mit Dean Stockwell, der da wirklich ganz Großes leistet.
Er hat ja dann auch die Szene mit dem Chief, ne, der dann von Albträumen geplagt wird, oder ja, doch sind Albträume, würde ich sagen, ne? Genau, finde ich auch cool, ja. Eine Person, die wir jetzt ein bisschen ausgelassen haben, wir sind schon fast eine Stunde drin und haben noch nicht viel über Russell gesprochen, außer dass sie eine Wahl verliert. Weil ich finde, sie ist die andere große Person für mich von dieser Staffel. Und hat immer noch so ein paar Fragezeichen, weil, also um mal anzufangen, was ich mich frage, ist immer noch diese ganze Retterrolle oder Erlöserrolle und diese ganzen religiösen Aspekte, ne? Wie weit steht sie dahinter oder glaubt sie an das? Ich meine, es gibt ein paar Aspekte, wo sie explizit sagt, dass sie nicht dran glaubt, ja, wenn sie gebeten wird, irgendwie quasi die Kinder und die Knienden zu segnen, wenn sie irgendwo entlangläuft, ich weiß gar nicht, wenn dann sagt sie, ja, das bin doch gar nicht ich, was soll der Blödsinn? Und dann sagen die, ja, da musst du jetzt durch hier. Also ich kann mich nicht entscheiden, weil zwischendurch kommt es mir so vor, als ob sie einfach nur erkennt, dass es quasi ihr Ticket ist, um ja an der Macht zu bleiben und Popularität zu haben. Und sie sagt sie irgendwann auch sogar, I'm going to play the religious card oder irgend sowas. Aber später, wenn es dann darum geht, die Position von Erde zu finden und so weiter, kommt es mir schon so vor, als ob sie auch zumindest an Teile des Ganzen selbst wirklich auch glaubte.
Ja, ich glaube, das ist auch so. Also dieses Element der realen Politikerin, die sehr unaufgeregt regiert, aber im Hintergrund halt genau weiß, was sie tut und dann auch halt solche Dinge. Ich meine, sie pflanzt ja auch den Gedanken im Kopf von Adama, Kane umbringen zu müssen. Mhm. Das ist ja auch so eine ganz krasse Nummer, dass sie sagt, ja, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, das wird nichts, außer du bringst sie um, so nach dem Motto. Das sind natürlich Dinge, also in Anführungszeichen, die weisen schon darauf hin, dass sie also auch eine geborene, in Anführungszeichen, Anführerin auf politischer Ebene ist. Aber sie zeigen halt eben auch, dass sie nicht nur die gutherzige Schulministerin ist, die unser Mitleid manchmal auch verdient hat, weil sie ja eben an Krebs erkrankt ist und auch innerhalb dieser Staffel ja eine wundersame Heilung dann auch irgendwann durchmacht. Und ich sehe das ähnlich wie du, ne? Also es scheint wohl irgendwann zu sein, dass sie halt dieses Schicksal der religiösen Figur, die sie ja für viele eben auch darstellt, dann späterdings dann auch akzeptiert. Aber ich glaube, das ist einfach an diesem Punkt, wo sie glaubt, nicht mehr gerettet werden zu können. Mhm. Also, ne, wo sie dann dieses Bild der sterbenden Anführerin, ne, die den Weg weist zur Erde hin, wie man es in der Prophezeiung liest, als sie das dann wirklich akzeptiert und dann gewinnt die ganze Geschichte natürlich wieder einen anderen Dreh in dem Moment, wo eben dieses Zylonenbaby oder dieses Hybridkind sozusagen auf die Welt kommt. Und Dr. Kotte, beziehungsweise nee, ist ja Gaius Balta, sie quasi auch rettet durch eine Synthetisierung des Blutes von dem Zylonenbaby.
Das ist natürlich, ich meine, wir sind eigentlich klar im Science-Fiction-Bereich, aber wie schnell das Blut quasi seine Wirkung tut, da muss man auch mal ein, zwei Augen zudrücken.
Du, das ist wie bei Into Darkness von J.J. Abrams. Da überlebt ja Kirk auch nur, weil das halt innerhalb von wenigen Sekunden funktioniert.
Ja, es ist so, selbst die Besten haben sich da was abgeschaut dann wieder. genau. Aber was sagst du, sie ist ja dann in der Zelle gefangen, ne? Und sie deliert ja da so ein bisschen vor sich hin oder ein bisschen. Denkst du, das ist ihr Zustand oder spielt sie da auch gerne ein bisschen, weil sie weiß, dass sie als unfähig angesehen wird?
Nee, das ist schon ihr Zustand. Mhm. Also sie macht das ja auch, wenn sie mit Billy zum Beispiel redet, dass sie gar nicht mehr darauf anspricht, was er ihr eigentlich sagt, ne, und wie auch wieder toll gespielt, ne, von Mary McDonnell, also dieses Verlieren von einer Persönlichkeit, ne, wo sie dann irgendwann nur noch so vor sich hin vegetiert, ist es ja eigentlich auch schon, weil sie halt wahnsinnige Entzugserscheinungen hat und der Kamala-Extrakt ihr einfach nicht mehr erlaubt wird oder keine Ahnung, und sie muss es ja dann irgendwie unter der Hand sich organisieren lassen an Bord der Galactica. Übrigens verlieren wir ja, ne? Also der Einzige, der aus dem Hauptcast sozusagen aussteigt in dieser Staffel, ist ja Billy, also ihr Assistent, der in der vorhin erwähnten, in dem Bar-Shootout sein Ende findet, kurz nachdem Duala ja mit ihm irgendwie Schluss gemacht hat, der arme Kerl. Und das hat irgendwie nichts damit zu tun, dass man ihn nicht mehr mochte, sondern es war tatsächlich so, dass der Schauspieler zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viele Angebote bekam für Rollen in anderen Serien und Filmen. Und auch wenn seine Karriere nicht besonders langlebig war, aber es war doch zum damaligen Zeitpunkt so, dass die Produzenten zuerst versucht haben, die Geschichten und die Produktion so herumzustricken, dass es seinen Drehplänen irgendwie auch passen würde. Aber man sah dann halt relativ schnell, okay, das funktioniert halt einfach nicht, weil er halt eigentlich immer in allen Szenen, wo Roslyn vorkommt, auch irgendwo dabei sein muss. Und dann entschied man sich halt zu sagen, okay, dann, wenn du das möchtest, schreiben wir dich halt raus.
Auf die schönste Art der Weise. Genau. Erst macht ein Antrag, der nicht angenommen wird. Dann sieht er, dass Lee eingreift und dann wird er noch erschossen.
Lee greift ein. Die neue Serie.
Ich finde aber sein Ersatz oder seine Nachfolgerin finde ich viel besser als ihn, ehrlich gesagt. Die nimmt ja auch gleich das Zepter in die Hand und regelt
genau,
die Wahl.
Genau. Ja, genau. Die macht ja sozusagen den Stein des Anstoßes im Bereich Wahlmanipulation. Und ja, sie wirkt einfach verschlagener. Ne, muss man ganz klar sagen. Also bei ihr sieht man immer die Zeiger ticken, sozusagen, während Billy einfach viel zu lieb war.
Ja.
Also muss man halt auch so sehen. Der ist halt mehr so ein Teddybär, der da irgendwie immer sitzt und mal eine Mappe reinreicht. Aber er hat nicht ein Müh an der Initiative, die halt seine Nachfolgerin zeigt.
Aber nochmal ganz kurz bei Roslyn, wir sind ja schon wieder, oder ich bin abgeschweift, aber ich fand, da war auch wieder so eine fantastische Szene und deswegen hatte ich gefragt, ob sie spielt oder wirklich ihr so schlecht geht, weil auch wieder Alan, ja, sieht sie ja dann da in der Zelle und rennt ja dann zu Ty und sagt, also pass auf, Roslyn, die ist am Ende, ja, das ist jetzt deine Chance, quasi sie vorzuführen und quasi wirklich die Macht zu übernehmen, solange Adama auch noch im Koma liegt, aber ihr steckt ja dann, der Wächter, der auch sehr religiös ist, steckt ihr dann, schmuggelt ihr quasi den Kamala-Extrakt wieder ein. Und dann, just wie das Quorum der Zwölf hier auftaucht, um sich Roslyn anzuschauen, mit der Hoffnung von Ty, dass sie total irgendwie neben sich ist und alle sagen, okay, das gibt nichts mehr mit der, ist sie ja dann wieder in Form. Fand ich auch wieder eine tolle Szene.
Ja, das spielt sie halt, das kostet sie wirklich aus als Schauspielerin. Und ja, aber trotzdem muss das Material erstmal da sein, um solche Momente auch wirklich spielen zu können. Und ich finde es auch halt irgendwie witzig, wie Ty mit diesem Quorum halt einfach umgeht und die halt erstmal irgendwo einsperrt, tagelang in irgendeinen Raum und sagt, ja, ihr könnt halt essen und zu trinken, ne, kriegt ihr regelmäßig, aber die Präsidentin könnt ihr nicht sehen. Und ja, ist schon irgendwie krass. Und es zeigt natürlich auch, was für ein harter Hund der ist. Aber auch, wie ratlos er in dieser Situation sich darstellt, weil er sich natürlich eigentlich nur noch viel tiefer in die SCH, sowas, Punkt, gräbt. Während ja der gute Adama halt immer noch auf dem OP-Tisch liegt.
Ja, und er sagt ja selbst auch immer wieder, er sagt nicht überfordert, aber er sagt, dass er das alles eigentlich gar nicht will und ist ja heilfroh dann, als Adama wieder da ist und sagt erstmal, puh, das weiß eigentlich nicht so gut, was ich hier gemacht habe. Ne? Und muss noch getröstet werden von Adama.
Aber auch toll, ne, dass sie dann erstmal wieder einen zusammen trinken, ja. Ne, so direkt nach schweren Bauchschuss-OP.
Ja, gut,
Tilo. Machen wir uns erstmal einen auf.
Bauchverletzungen, das weißt du auch aus anderen Franchises, sind nicht so dramatisch, wie man denkt.
Oh, das war ein Tiefschlag. Oh, oh, oh. Ja. No one's ever really gone. So heißt es doch bei Star Wars.
Ja. Was haben wir denn sonst noch Schönes erlebt in Staffel 2? Also, wie ich vorhin angedroht habe, es sind so viele Sachen, dass ich jetzt komplett den Überblick schon verloren habe. Ich finde auch, du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, ich finde, wie sie quasi die Position der Erde entdecken, finde ich auch eine tolle Szene irgendwie, weil sich da für mich das noch richtig mischt mit diesem Mystizismus und Science Fiction. Also ich finde einfach, auch wenn es mit dem Pfeil so ein bisschen albern ist, wie Kara ihn da durch die Gegend trägt die ganze Zeit, aber dann, wie sie quasi dann in diesem, ja, in diesem, was ist, kein Grab, aber halt so eine alte Tempelstätte, ne?
Ist schon ein Tempel, ja.
Spricht mich einfach schon an mit diesen alten Statuen, ja, so ein bisschen römisch-griechisch, ja, die da rumliegen. Und dann, wie dann quasi die Sternzeichen auftauchen und sie dann sehen, okay, wir sehen quasi von der Erde aus, finde ich eine ganz, ganz tolle Szene.
Genau. Also das ist Wahnsinn, ne? Wie sehr, sehr schön wieder dieser Schnitt ist, wo sie dann plötzlich, nachdem der Pfeil halt dieses gleißende Licht hatte, stehen sie erstmal im Dunkeln und dann siehst du, dass sie in einem Feld stehen. Die Kamera blickt so von oben wie Gott. Passt schon gleich auf sie herunter und sie drehen sich so um, nehmen dann diese Statuen wahr und gucken dann halt, und über jeder Statue ist dann halt das entsprechende Sternzeichen und, ne, dann sagen sie halt, okay, das ist die Prophezeiung, dort ist der 13. Stamm, hat sozusagen geschrieben, er konnte jeden anderen Stamm aus dieser Position quasi betrachten und sehen, und dann werden halt quasi unsere Sternzeichen dann auch namentlich erwähnt, und dann erkennt Lee, ist es glaube ich, dann auch diesen Sternnebel, und dann wissen sie also, okay, wir haben jetzt einen Hinweis, ne, wo dieser Sternnebel ist in der Nähe, wo man diese Sternzeichen dann auch lesen kann, dort muss die Erde sein. Ja. Das ist ein sehr bewegender Moment, auf den natürlich auch in der Staffel 1 halt im Finale hingearbeitet wurde, und Carath Race ja quasi dann auch ihren Leidensweg hinter sich gebracht hat, um wieder zur Galaktika zurückzukehren, gleichzeitig aber dann eben auch den Auftrag bekam, und da hatten wir noch nicht drüber geredet, glaube ich, groß, dass sie Sanders, ne, auf Caprica findet, also die Truppe des Widerstandes, die da sich verschanzt hat und in einem kleinen Dörfchen Zuflucht vor den Zylonenangriffen gefunden hatte, und ich weiß es nicht, 68 oder wie viele auch immer, also eine betrachtliche Anzahl an Überlebenden immer noch beherbergt, und sie ihm das Versprechen gibt nach einer Liebesnacht, dass sie zurückkommen würde, um ihn zu holen, und das treibt sie dann sozusagen auch an im Laufe dieser Staffel. Ja, und das ist ja, das sind so diese Dinge, die dann immer wieder für die Charaktere halt auch eine Motivation geben, denn ihre Reibungspunkte mit Lee reichen natürlich irgendwo nicht aus. Das wird ja irgendwie auch immer so ein bisschen repetitiv. So schön die zwei das auch spielen, ich finde ja diesen einen Moment ganz ganz spaßig zwischen den beiden, wo wo Lee ihr irgendwie sagt, ja, ne, ich lieb dich ja und so, aber mehr so im Spaß, so wie eine Schwester halt, ne, so. Und sie ihm dann nochmal so beim Rausgehen hinterher ruft, oh, du liebst mich also. Ja. Weißt du, so, wo man immer merkt, okay, zwischen den beiden ist eine ganz tiefe Beziehung, die auch über eine Freundschaft hinausgeht. Mhm. Die beiden wollen das aber, glaube ich, noch nicht so wirklich erkennen. Ne? Und insbesondere auch Starbuck, glaube ich, ist da halt immer noch auf einem ganz anderen Findungsweg. Aber das sind eben auch Dinge, die sich dann später erklären in weiteren Staffeln.
Ja, ich finde die Romanze zwischen ihr und Sanders finde ich so ein bisschen, vor allem wenn man sich sie sonst schon anschaut, warum das jetzt die große Liebe sein soll und sie nicht auch einfach nur sagt, okay, abgehakt, weiter geht's, ja. Keine Ahnung, fand ich jetzt nicht so richtig hundertprozentig überzeugend, muss ich sagen. Was ich aber bei Starbuck wiederum sehr gut fand, ist, dass wir sie jetzt auch mal sehen in Situationen, in denen sie eben jetzt wirklich auch überfordert ist. Also du hast vorhin schon mal angesprochen gehabt, ne, wenn sie Ausbilderin ist und dem Ganzen eigentlich nicht gewachsen ist, aber sie kriegt ja dann noch richtig viel Gegenwind, weil sie einfach auch viel zu viel trinkt, ja, nicht mehr zuverlässig ist, viele Fehler macht und dann letztlich ja auch irgendwie ihren Top Gun Status abgeben muss, ja.
Richtig, genau.
Finde ich auch, weil da sieht man auch innerhalb von so 3-4 Minuten, ja, wie sie auch nochmal daran wächst, weil natürlich gefällt ihr das alles andere als gut, ja, aber dann sagt sie, na, so ist es ja, jemand anders ist besser und hat ja dann, glaube ich, später selbst nochmal mit Helo ein Gespräch, wo sie sagt, du, ich war in dem Flieger drin, ich habe quasi freie Schussbahn gehabt, aber ich habe es nicht mehr in mir, ich habe es nicht hingekriegt, ja. Und
Ja, auch eine tolle Folge, wo du das gerade ansprichst, Scar, sticht auch heraus, weil sie halt mit der übergreifenden Handlung der Serie wenig zu tun hat. Mhm. Aber sie erzählt innerhalb von diesen 40 Minuten eine wunderbare Geschichte zwischen diesen beiden Frauen, die halt versuchen, sich gegenseitig so ein bisschen herauszufordern und auszustechen. Weil es halt diese Legende gibt, eben um den, ich nenne ihn jetzt einfach mal beim Namen, den Roten Baron sozusagen, der immer wieder auftaucht, den niemand besiegen kann, der halt offensichtlich auch schon etwas älter ist als die meisten anderen Zylonenjäger. Und wir hatten ja auch gelernt, dass die so eine Art, einen Grundinstinkt haben, vielleicht vergleichbar mit einem Hund oder so.
Ja.
Aber eben trotzdem irgendwo ein empfindsames Wesen sind. Und der ist halt der perfekte Jäger, also der versteckt sich halt immer in Geröllfeldern und greift von hinten an, wenn man am wenigsten damit rechnet. Und da machen sie halt wirklich eine Folge draus, die, wie ich finde, auch sehr, sehr viele spannungsvolle Momente hat. Und da ist offensichtlich wieder das Budget, was wir in manch anderer Folge vermisst haben, reingeflossen. Denn da gibt's halt eben sehr, sehr viele Weltraumaufnahmen. Und die beiden Schauspielerinnen, ich weiß jetzt den Rollennamen nicht mehr, aber die haben eine sehr, sehr gute Konkurrenz denken, glaube ich auch, weil Starbuck natürlich auch wieder rausgeholt werden muss aus diesem tiefen Loch, in dem sie sich quasi befindet. Und erst die, wie du das vorhin auch schon formuliert hast, ne, sozusagen das vor Augen führen dessen, ne, ich kann nicht immer die Beste sein und ich bin's halt irgendwie auch nicht. Da lernt sie dann und wächst dann halt eben auch da dran. Mhm. Im Beisein, stehen ja auch im Hintergrund dann Lee und der Commander sind ja auch dabei, muss sie dann sozusagen eben auch ihr zuprosten, ne, und steht dann im Spotlight. Und da merkt man schon, wie stark sie schlucken muss. Ja. Und da wird vieles von Katie Sackhoff wieder nur über Blicke, über Körpersprache dargestellt. Und das, ja, ist wieder ein kleines Glanzstückchen. Also ich mag diese Folge unheimlich gerne, weil die Zylonen auch zum ersten Mal eben ein Gesicht bekommen, was aber nicht menschlich ist, ne, sondern dass sie eben nicht nur die Tumpenmaschinen sind, sondern dass da halt eben auch Gefahr droht, weil es eben bisweilen auch dort Einzelkämpfer gibt. Mhm.
Wobei ich am Anfang der Folge eigentlich dachte, die machen da quasi nur einen kleinen Spaß mit den Rekruten und erzählen denen das, da gibt es diesen Scar, der ist ganz gefährlich, da müsst ihr aufpassen, weil ich dachte, naja gut, es sind eigentlich alles die gleichen Maschinen, aber tatsächlich ist ja dann so, wir sehen ja dann später auch, ne? Ja. Ne, das war auf jeden Fall auch nochmal eine schöne Geschichte und ich finde, Starbuck, also die bekommt in der Staffel auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Tiefe. ich, auch wenn ich es vorhin gesagt habe, ich finde es auf Caprica nicht alles so richtig überzeugend, aber ich finde auch diese Szene, wo sie in ihre Wohnung zurückgeht, ne, finde ich auch nochmal ganz cool. Auch da sehen wir auch dann schon irgendwie, sehen wir nicht irgendein Symbol an der Wand gemalt, was ja eigentlich wir in einem anderen Tempel auf Kobol oder sowas schon mal gesehen haben. Ich weiß gar nicht mehr genau. Mhm. Oder?
Genau, das wird auch noch eine Relevanz bekommen.
Wird aber noch nicht erklärt. Aber
quasi wir sehen so ein Bild, es ist ein Bild, was sie seit der Kindheit, glaube ich, immer malt. Genau. Also es hat ja was mit ihrem Schicksal dann auch zu tun. Und ich finde es cool, weil sie hat so einen altmodischen Kassettenrekorder, wo sie so Kassetten reinschiebt. Genauso. So irritiert wie ihr Begleiter, der dann auch irgendwie sagt, ja, die Seite von dir kenne ich ja überhaupt nicht. Fand ich das irgendwie ganz schön. Haben sie sehr gut gemacht in dieser Episode. Und auch das wieder mit einem ganz kleinen Budget, einfach nur ein tolles Set aufgebaut. Es wirkt in Anführungszeichen eben angelehnt an unsere Jetztzeit, aber auch dann doch wieder nicht. Ein bisschen anders wirkt es ja dann halt doch. Und Ja. Macht auf jeden Fall Laune, auch so eine Seite mal zu sehen von Starbuck.
Das finde ich, das wollte ich auch vorhin bei den Sternbildern noch mal kurz sagen, das finde ich für mich auch so eine der Sachen, warum es so gut funktioniert, Battlestar, ist, dass man immer so ein bisschen diese Verwandtschaft hat, ne, zu unserer Welt, weil es ist ja auch quasi unsere Jetztzeit plus minus, die Welt danach modelliert, aber dann halt immer so ein kleiner Twist, quasi wie so eine Art Paralleluniversum oder halt eine Zukunft oder eine alternative Geschichte, und ich stehe auf so Dinger total. Ich mag halt auch Fallout oder so andere Serien, die so sind, weil irgendwie man hat was Vertrautes, aber dann auch wieder irgendwie nochmal was Neues drin zu entdecken, das finde ich immer ganz angenehm.
Ja, also macht richtig Laune. Da ist immer wieder, man findet immer wieder kleine so Goldstückchen.
Bei ein Nicht-Goldstückchen muss ich aber trotzdem noch erwähnen. Können sich die HörerInnen überlegen, was es für ein Stückchen sein könnte. Ich finde, wir sehen ja dann irgendwann, dass auch Six, die Caprica Six, glaube ich, auf einmal von Gaius träumt oder Gaius Vision hat und mit ihm im Zwiegespräch ist. Und das ist so, da bin ich nicht so richtig happy mit, weil ich habe ja vorhin ausgeführt, dass es mir gefallen hat, dass wir ihn, dass quasi Six in seinem Kopf so seine schlechte Seite ist oder so. Und jetzt dadurch, dass Six das auch hat, entwertet es für mich so ein bisschen und setzt da jetzt so eine, keine Ahnung, wahre Liebe oder große Liebe Nummer drauf, ja, mit der ich jetzt noch nicht so richtig einverstanden bin, stand Staffel 2 zumindest.
Ja, aber das ist auch so ein Ding, was sie in The Plan immer wieder aufgreifen. Also es wird sehr, sehr banalisiert, dass sozusagen dieses Element der Liebe, die nicht nur zwischen Menschen und Zylonen existiert, sondern auch umgekehrt dann zwischen den Zylonen und den Menschen, dass die sozusagen stärker ist als alles andere. Und das reiten sie ein bisschen tot, das stimmt, aber ich finde, das machen sie nur in The Plan, in der Serie kann ich das immer noch akzeptieren. Ich fand's halt, und ich glaube, das war der Sinn der Sache, sie wollten das einfach mal umdrehen und mal gucken, vielleicht nur so ein bisschen effekthascherisch. Aber ich glaube auch, dass James Cavill wahrscheinlich Callis sehr, sehr viel Spaß dran hatte, mal quasi die Rolle zu übernehmen, des kleinen Kommentators in der Gedankenwelt von der Six. Mir persönlich hat es auch Spaß gemacht. Also ich sehe es gar nicht dann in dieser Dimension, weißt du, dass mir das den anderen, dieses andere Element zerstören würde, sondern ich finde das eigentlich ganz, ganz positiv, weil es halt zeigt, okay, Menschen und Zylonen sind sich vielleicht doch ähnlicher in ihrer Gedankenwelt, als wir das ursprünglich oder auch die selber das immer denken und auf den Gegner projizieren. Denn im Laufe dieser Staffel, und das haben wir ja dann, sehen wir dann auch gegen Ende, eben mit Bruder Cavill, ist es tatsächlich so, dass die Zylonen halt eben auch anfangen, darüber nachzudenken, was sie da tun. Mhm. Und während sie immer noch kriegstreiberisch, ähnlich wie die Kommandantin der Pegasus zu Beginn unterwegs sind, mehren sich halt dann auf einmal plötzlich Gedanken, die halt zeigen, okay, emotionale Bindung ist offensichtlich auch zwischen Zylonen und Menschen möglich.
Ja, klar, aus der Warte heraus, aber für mich hat es, wie gesagt, so ein bisschen so einen Beigeschmack gehabt. Aber gut, muss ja, wenn nicht alles immer gut gefallen. Also Balta kann man sowieso immer sehen, und wenn das dazu führt, dass man noch ein bisschen mehr Balta hat, dann ist er umso besser. Ich glaube, wir müssen vielleicht noch ganz kurz über Resistance, über die Webisodes sprechen, ne? Zumindest glaube ich, dass es sie gibt, ist hilfreich vielleicht. Handlungstechnisch würde ich sagen, gibt's jetzt gar nicht so viel zu entdecken. Es ergänzt aber vielleicht nochmal eigentlich alles ganz gut gegen, also eigentlich nach Staffel 2, ne? Ja.
Genau, es geht sozusagen, das ist eine Überbrückung, die man damals produziert hat, weil der Abstand zwischen Staffel 2 und 3 länger war als sonst. Ich glaube, das waren knapp 7 Monate, weil man bei Staffel 2 dazu überging, die Staffel in 10er-Dosen sozusagen zu veröffentlichen. Denn man wollte den anderen Fernsehsendern etwas entgegensetzen, indem man die Ausstrahlung quasi im September, glaube ich, ging es los und dann halt 3 Monate und dann hat man eine Pause gehabt. Stimmt gar nicht. Von Juli bis September, genau. So war, da liefen die ersten 10 Folgen, dann gab es eine 3-monatige Pause bis Januar und dann lief der Rest. Weil in der Herbstsaison, also zwischen September und Dezember, immer die Pilot-Season ist. Was bedeutet, da haben die anderen großen Networks ihre zukünftigen Projekte gepitcht. Mhm. Und da wollte man von Sci-Fi Channel aus halt drumherum sein Programm gestalten und deswegen hatte man diese großen Abstände da gewählt, was man dann auch für die 3. Staffel fortgesetzt hat. Aber das war halt damals so die Idee, wie man mit so einer Serie irgendwie umgehen kann. Es ist im Nachhinein aber halt dann immer so ein bisschen schwierig. Man muss sich aber halt auch vorstellen, das finde ich immer spannend, dass sozusagen Pegasus der Cliffhanger war. Und man dann 3 Monate lang warten musste, bis es weiterging. Und ne, das ist ja schon eine krasse Folge. Dann sozusagen die Auflösung erst 3 Monate später zu kriegen, das kenne ich quasi nur aus Star Trek, ne, wo man damals diese eine Folge hatte, wo Jean-Luc Picard von den Borg assimiliert wurde. Und das war sozusagen in den USA auch so ein kleines Trauma. Das begann zu Beginn eines Sommers. Und dann mussten die Leute 2 oder 3 Monate fast warten, bis die Geschichte dann zu Ende geführt wurde. Also auch hier gibt es wieder große Vorbilder. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, ob Moore auch damals schon an der Serie beteiligt war, weil er ja auch Star Trek-Alumni ist. Aber vielleicht hat er sich das zum Vorbild genommen.
Hm. Ja, und jetzt ist es ja auch wieder modern im Streaming. Ich meine, Stranger Things hat es ein bisschen gemacht, ne? Andere Serien machen das
stimmt. Auch. Das waren vielleicht nicht 3 Monate, sondern nur 1 Monat. Ja. Aber man kommt halt jetzt wieder auf den Trip, dass man sagt, hey, vielleicht macht es ja auch Sinn, das nicht immer alles direkt komplett zu veröffentlichen an einem Stück. Und dann ne, ist sozusagen der Dampf verpufft innerhalb von 2 Wochen, sondern man dehnt es ein bisschen. Und bei Stranger Things hat es ja offensichtlich ganz gut funktioniert.
Ja.
Die Geschichte wiederholt sich.
wie der Hybrid am Schluss sagt, es hat alles schon mal gegeben und es gibt alles wieder. Genau. Ja. Aber Resistance, ich glaube, man kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, das ist eine halbe Stunde. Das tut nicht
weh. Es ist okay. Es ist leider nicht so toll, finde ich, produziert. Mhm. Also es findet sehr viel immer in Zelten statt, wo sich 3 Leute unterhalten. Und dann gibt's halt irgendwie auch so ein Waffenlager, was dann in die Luft fliegt, was in der Kirche sein soll und da sollen dann auch 150 Leute dabei umkommen. Die sieht man aber nie. Man sieht halt immer nur die 3 Leute, die halt wichtig für die Handlung sind. Ich finde es cool, ich finde es gut, dass sie sowas gemacht haben, weil es hat natürlich das Medium Internet sozusagen gleichwertig gesetzt, weil man halt gesagt hat, hey, wir produzieren auch Content, den ihr euch im Wochenabstand oder 2-mal die Woche waren es, glaube ich, immer so in 2-Minuten-Clips angucken könnt. Bei Star Wars gab es das ja auch mal. Da gab es ja diese Clone Wars Animationsserie, wo man das auch gemacht hat. Inhaltlich gesehen, wie du schon sagst, füllt es einfach nur so ein bisschen Zeit nach Ende der 2. Staffel in Vorbereitung auf die 3. Nämlich der große Effekt, nachdem Gaius Baltar Präsident geworden ist, und sein Verdikt dann war, wir ziehen jetzt alle auf Neu-Caprica und fangen an, hier eine Zivilisation aufzubauen. Was passiert ein Jahr später? Die Zylonen kommen wieder und sagen, naja, das mit dem Waffenstillstand, das haben wir uns doch nochmal überlegt. Und er sagt dann so direkt als allererstes, ja, okay, wir kapitulieren.
Ja, da hat er sich nochmal richtig beliebt gemacht bei mir hinten raus. Und gut, einen Nachtrag habe ich dann tatsächlich noch, was ich auch ganz, ganz nett finde, nett in Anführungszeichen natürlich, ist, dass wir auch den Unterschied so plastisch gesehen zwischen seiner Präsidentschaft und der von Roslin, weil du hattest letztes Mal ja noch so schön die kleine Plastiktafel erwähnt, auf der die Überlebenden gezählt werden, die verschwindet. Und während ja Roslin immer quasi sehr viele Leute um sich rum hatte, ist Balta die meiste Zeit allein. Oder er hat halt irgendwelche halbseitenden Damen und Herren bei sich auf dem Sofa, aber meistens ist er eigentlich alleine. Ja. Und er sagt ja auch irgendwann so, ja, ich bin Präsident, ich muss gar nichts. Also er hat da schon eine ganz andere Herangehensweise.
Ja, ja, vor allen Dingen, das ist ja der Witz an der Sache, wo diese Tafel früher hing mit der Anzahl der Überlebenden in der kolonialen Flotte, hängt bei ihm ein Porträt von sich selbst.
Ah, das habe ich gar nicht gesagt, nur gesagt, die Tafel verschwunden. Ja. Okay. Noch besser. Schon,
ist noch besser, genau. Ja, und sie machen einen sehr schönen formalen Trick, um diesen Zeitsprung zu zeigen, weil schläft ja irgendwie auf seinem Tisch ein, während die Kamera langsam zurückfährt und dann geht sie irgendwann über in ein Standbild und geht dann langsam wieder auf ihn zu und in dem Moment, wo er dann aufwacht, ist quasi ein Jahr vergangen. Sehr, sehr schön gemacht mit simplen Mitteln, aber es passt in dieser Situation ganz wunderbar und Laura Roslin ist wieder zurückgekehrt. Sie unterrichtet wieder Kinder. Ja. Fand ich auch ein schönes Detail. Nur eine einzige Person, die wir ja doch sehr stark vermissen, haben wir auf Neu Caprica noch nicht gesehen. Das ist nämlich Starbuck.
Stimmt, ja.
Alle anderen tauchen dort irgendwie auf, aber Starbuck fehlt. Mhm. Und Lee ist natürlich jetzt etwas beleibter unterwegs. Fand ich auch lustig. Der jetzt als Kommandant der Pegasus halt intronisiert wurde. Und die gute Duala ist offensichtlich seine XO geworden.
Mhm, stimmt, ja.
Die beiden haben also auch eine kleine Beziehung angefangen. Schauen wir mal, wie das dann weitergeht in Staffel 3.
Haben wir es doch sogar nochmal geschafft, fast irgendwie zeitlich durchzugehen und mit dem Ende zu schließen. Ich meine, ich könnte, glaube ich, noch eine Stunde lang verschiedene Sachen random rauspicken, aber ich glaube, so die wichtigsten Sachen haben wir, ja, und wenn vielleicht die HörerInnen noch was entdecken, umso besser. Sag vielleicht noch mal ganz kurz, Staffel 3, gibt es da auch dann wieder Spin-offs, die man gleich mitschauen sollte? Oder ist es nur die Staffel?
Nee, in diesem Fall ist es, glaube ich, nur die Staffel. Mhm. Also da gibt es, glaube ich, nichts mehr, was an Zusatzcontent produziert wurde, weil, wie gesagt, der eine, also The Plan, wurde bereits parallel zu Staffel 3 und 4 geplant und produziert. Sodass da auch dann irgendwo keine Zeit mehr war, um noch andere Dinge einzubauen. Aber ja, wir uns erwarten, glaube ich, wieder 20 Folgen in der nächsten Staffel. Also da haben wir wieder ordentlich was vor uns. Aber ich freue mich drauf. Also wie gesagt, da wird jetzt auch in der Charakterentwicklung zwischen den beiden Adamas noch ein bisschen was passieren. Das wird eine spannende Reise, auf die wir uns begeben können. Und natürlich nach und nach werden dann wird der Vorhang immer weiter gelüftet, wer denn quasi noch Zylone ist und wer nicht. Lucy Lawless ist dazugekommen.
Die haben wir ganz übersprungen.
Müssen wir jetzt noch mal kurz erwähnen. Sie hat ja auch eine Folge, in der sie eingeführt wird als Reporterin, die der Crew der Galactica ein menschliches Antlitz verpassen soll. Wo sich aber dann doch ziemlich schnell herausstellt, dass sie eigentlich eher von der niederträchtigen Sorte ist, denn es geht ihr quasi nur um die Skandale, um das, was halt sozusagen den Schmutz darstellt an Bord eines so großen und auch schwer zu handhabenbaren Schiffes wie die Galactica. Sie hält die Kamera lieber auf die Frustrationen und die Dinge, die halt in der Grauzone oder noch schlimmer halt an Bord der Galactica passieren. Nur um dann am Ende der Folge mit einem großen Paukenschlag zu Gesicht geführt bekommen als Zuschauer, dass sie nichts anderes ist als eine weitere Zylonin. Und hat aber eben das Bild aufgenommen, glaube ich, von der schwangeren Boomer, die kurz vor der Geburt war. Ne? Ich meine, die wissen nicht, dass das Kind noch am Leben ist. Es wurde ja in der Flotte sozusagen versteckt von Roslin. Ja. Das war eine ihrer letzten Akte als Präsidentin. Das birgt also dann eben auch noch ein bisschen Material für die kommende Staffel. Lucy Lawless, tolle Schauspielerin. Ich finde, sie ist ein bisschen zu sehr on the nose, würde man als Amerikaner, glaube ich, sagen in der Folge. Weil man merkt halt direkt, dass sie irgendwas im Schilde führt. Ja. Und sie wird auch nicht als besonders sympathisch erstmal inszeniert. Es wird ja am Ende, ne, wo dann Ty, Roslyn und Adama sich den fertigen Film angucken, da wird halt so ein bisschen dann insinuiert, ne, dass sie sich hat überzeugen lassen und dass sie die Entbehrungen und die Last, die auf den Schultern der Galactica-Crew ruht, seit vielen, vielen Wochen und dass es halt eben, ne, keine neuen Ersatzrekruten mehr geben wird, außer sie werden eben selber ausgebildet, ne, dass sozusagen das der letzte Rest der Zivilisation darstellt oder auch des Militärs, dass sie der ganzen Geschichte dann noch einen positiven Dreh verpasst. Da hat man dann für einen Moment so den Eindruck, okay, ne, das könnte ja doch eine gute sein und die könnte ja doch irgendwie so mit in den Core-Cast übertreten, nur um dann in der letzten Szene mit ihren Brüdern und Schwestern dann quasi wieder ins Gegenteil umgedreht zu werden. Aber wie gesagt, für mich bestand von Anfang an kein Zweifel, dass wenn irgendjemand neuer Zylone ist, dann auf jeden Fall sie.
Ja, also die Wendung kam nicht so überraschend. Ich finde es trotzdem, sie tut, glaube ich, der ganzen Staffel auch nochmal ganz gut oder der Serie. Da hätte ich tatsächlich mal für dich wieder eine Frage. Du kennst sie wirklich immer aus. Ich habe nochmal geschaut, ist wirklich Lawless ihr tatsächlicher Name? Weil ich meine, Lucy Lawless, das ist ja schon fast zu gut, aber
nee, ich glaube, das ist kein echter Name, den hat sie sich anders. Als Künstlernamen irgendwann zugelegt.
Gut, jetzt haben wir tatsächlich noch mal ein bisschen was gefunden. Irgendwas anderes noch, was dir auf dem Herzen liegt für Staffel 2, was wir noch nicht
gemacht haben. Glaube, jetzt haben wir den Bogen ganz gut geschlossen, indem wir wirklich fast jeden Charakter einmal angesprochen haben. Und also herausragend, wie ich finde, eine der besten Staffeln. Es wird interessant sein zu sehen, wie wir im Rewatch Staffel 3 betrachten. Aber ganz klar für mich sind die, ist das Mid-Season-Finale mit Pegasus und den beiden Resurrection-Ship-Folgen, genauso wie Lay Down Your Burdens, die finalen Folgen 1 und 2 und die Folge davor. Ich glaube, es ist auch wieder so ein Dreierpack. Die sind einfach mit die besten Sachen, die in der ganzen Serie hervorkommen. Und große Sci-Fi-Fantasy Character-Driven TV-Series, Drama.
Also Pegasus für mich auch, haben wir jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, Pegasus, absolutes Staffel-Highlight für mich, alles, was da passiert. Staffel 3, soweit ich mich erinnere, habe ich hier tatsächlich dann abgebrochen, um mit dem Rewatch zu starten. So viel nehme ich schon mal von weg. Ich finde Staffel 3 auch sehr gut. Mhm. Ja? Und ich glaube, wir haben auch wieder sehr viel zu besprechen dann.
Denke ich mir. Ja, dann lasst wieder Likes da, schreibt uns Kommentare auf allen sozialen Medienkanälen, die wir so kennen. Wir freuen uns, wenn ihr kommentiert. Muss nicht immer positiv sein, kann auch durchaus mal kritisch eine Anmerkung sein. Wir werden auf jeden Fall euch in der nächsten Folge dann erwähnen und freuen uns, wenn ihr die Reise mit uns weitermacht. In 4 bis 6 Wochen gibt's.
Was war mal 6 bis 8? Wollen wir mal nicht zu optimistisch sein? 4 Wochen.
Okay, 6 bis 8 Wochen. Ihr habt's hier gehört. Es war Stefan, ich weiß nicht.
Ja? Under promise, over deliver.
Genau. Hören wir uns wieder und freuen uns an dieser hervorragenden Serie. Genießt euren Sommer noch und schwitzt nicht zu viel.
Gutes Stichwort, ich muss hier gleich mal wieder das Fenster aufmachen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf Staffel 3. Ich freue mich dann auch wieder drüber, mit dir drüber zu sprechen. Mhm. Er hat wieder mega viel Spaß gemacht. Wieder mal habe ich 1-2 Sachen gelernt. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, dass den Hörenden auch viel Spaß gemacht hat. Und ich wünsche viel Spaß. Bis bald.
Jo, macht's gut.
Ciao. Ja, und hier hinterher geschoben nochmal ein kleiner Aufruf. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt und gefallen hat, dann geht doch gerne mal auf eines der Portale und lasst eine Bewertung da. Empfehlt den Podcast gerne in eurem Bekanntenkreis weiter. Und wenn ihr Themenvorschläge habt oder mal gerne mitmachen wollt oder auch einfach nur sonst eure Meinung oder Feedback abgeben wollt, Twitter, E-Mail, Instagram, alles steht offen. Ich höre immer gerne und lese gerne, was die Leute so denken und sagen. Ciao.